Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mit einem besonderen Gast, ja, der auch als Coach unterwegs ist, der auch ein Berufskollege ist und ich freue mich wirklich sehr, dass er dabei ist.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, entweder auf YouTube oder auch auf den entsprechenden Podcast-Kanälen. Genau, Karl-Heinz, wie du sagst, wir haben heute einen sehr, sehr coolen Gast und da habe ich mich auch die ganze Woche drauf gefreut. Ein Dachdeckermeister, jemand, der auch sehr, sehr, ja, in sozialen Netzwerken vertreten ist, coole Sachen macht. Und ich habe das eine oder andere schon gesehen, immer mal wieder um die Ecke geguckt, was der Oliver denn so macht. Lieber Oliver Oetken, ja, stell dich doch vielleicht mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du so? Ich glaube, die meisten, die uns verfolgen, die werden dich auch kennen.
Ja, hallo zusammen und einmal danke an euch für die Einladung natürlich. Und ja, was soll ich groß über mich sagen? Ich bin Oliver Oetken, ich lebe im Kreis Heinsberg. Mein Betrieb ist in Kerpen vor den Toren von Köln. Ich habe einen Dachdeckerbetrieb mit 45 Mitarbeitern aktuell. Hab viel gesehen, viel erlebt, viel mitbekommen und ja, und darüber habe ich dann irgendwann entschieden, habe ich die Möglichkeit, auch anderen eben halt was mitzugeben und auch, ja, ein Gefühl zu geben, was auch Handwerk bedeutet und im besten Fall dann auch am Ende des Tages, dass wir uns im Handwerk vielleicht in Zukunft noch mehr verbinden müssen. Das ist so meine Idee und darum geht's bei mir.
Ich finde es ziemlich beeindruckend, also allein schon einen großen Betrieb zu haben. Ja, ich hatte immer so im Schnitt zwischen 8 und 12 Mitarbeiter, hat mir immer völlig gereicht. Ich bewundere immer euch Kollegen, die so nach oben hin gefühlt keine Grenze kennen, auch von der Abwicklung her. Also scheinst du schon vieles richtig zu machen. Spannend finde ich auch, du bist noch gar nicht so wahnsinnig alt. Ja, kannst du vielleicht auch gleich noch verraten, wie alt du bist. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass du zu den Menschen gehörst, die das Wissen teilen. Das heißt, du hast Erfahrung gemacht im Leben, gute, schlechte, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Und dann sagst du, okay, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich finde, das müssen andere auch wissen. Du hast einen Dachdeckerbetrieb, relativ groß. In welchen Bereichen seid ihr da zugange oder was ist so unser Einzugsbereich? Vielleicht magst du uns kurz dein Alter noch verraten. Und dann ist ja das Spannende, wenn man dich auf Social Media verfolgt, gibt es ja, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht irgendwas von dir sehe. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr darüber.
Ja, also genau, ich bin 41 Jahre, das habe ich eben unterschlagen. Ich weiß nicht, manchmal fühlt man sich älter, manchmal jünger, dementsprechend spricht man auch manchmal nicht so drüber. Ja, ich habe einen Betrieb mit 45 Mitarbeitern. Schwerpunkt ist da an der Stelle Flachdachabdichtung und industrieller Fassadenbau, also der einfache Fassadenbau, wenn man so möchte, an der Stelle. Und natürlich auch erneuerbare Energien, Photovoltaik, da sind wir auch sehr offen für. Wobei unsere Kundschaft, die wir im Kern betreuen, ja, leider weniger in dem erneuerbaren Energiesektor unterwegs ist, weil sie halt Produktion unter den Dächern haben. Und Produktion bedeutet immer eine gewisse Flexibilität, die dabei sein muss, um einfach Durchführungen halt herzustellen, technische Anlagen aufbauen zu können und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch so ein Brandschutzthema ja auch in diesen Bereichen, wo auch dann nochmal eine gewisse Skepsis einfach da ist. Und von daher ist das bei den Stammkunden leider nicht so oft der Fall. Naja, und 45 Mitarbeiter, die keine Grenze kennen. Also wir waren schon mal bei 100 und genau das ist ja der Punkt. Da waren so viele Fehler, bis auf den Weg auf 100 Mitarbeitende zu kommen, dass man dann irgendwann es geschafft hat, eben halt diese ganzen Fehler zu identifizieren, zu analysieren und dann auch daraus zu entscheiden, was machen wir jetzt in Zukunft anders, welche Größenordnung wollen wir auch haben. Und ja, die Größenordnung ganz klar zwischen so um die 10 Mitarbeitende ist mit Sicherheit eine der schönsten Größenordnungen, weil es einfach sehr, sehr persönlich ist, weil es sehr nah ist, weil man vieles selber noch in der Hand hat, weil man vieles selber koordinieren kann. Und wir waren bei fast 100, da muss man sagen, da ist es schon ganz, ganz schwierig. Man muss nicht nur Vertrauen haben, sondern man muss wirklich viel Vertrauen haben. Man muss viele Sachen aus der Hand geben, die auch nachher sehr teuer werden können. Und auch da kann ich sagen, also wir haben Jahre erlebt, wo wir versucht haben, Projektleiter also zu beschäftigen, ja, wo man sagen kann, also uns gibt es immer noch, die Leute sind nicht mehr bei uns, die machen andere Sachen. Und es war meistens teuer, wenn dann diese gegangen sind. Und ja, ist die Geschichte dazu vielleicht noch kurz erzählt. Also wir haben den Betrieb auch 2009 übernommen. Von daher habe ich da schon auch eine Übernahme mitgemacht, die wir eben halt von jemand Fremden dann hatten an der Stelle, wo wir dann Unternehmen auf Basis von Kennzahlen übernommen haben. Und vor 2, 3 Jahren habe ich jetzt den Betrieb von meinem Vater übernommen, komplett. Und habe also dementsprechend auch 2 Übernahmen mitgemacht. Und Karl-Heinz, dein Thema ist es ja auch. Und da sind ja ganz viele Sachen auch zu berücksichtigen, die in der Entwicklung also von so einem Unternehmen einfach auch da mitspielen. Ja, und da kann man dann diese Sachen, genau wie du sagst, auch, die möchte ich auch gerne weitergeben, denn aus meiner Sicht muss das Handwerk sich verbinden. Das Handwerk muss sich austauschen. Das Handwerk muss miteinander und voneinander lernen. Und so sind dann ja auch gewisse Formate entstanden, wo wir gleich mit Sicherheit drüber sprechen, die dazu beitragen sollen, viel Transparenz da reinzubekommen.
Ja, schon sehr beeindruckend. Also 45 Mitarbeiter, du sagst, du brauchst Vertrauen, sogar sehr viel Vertrauen. Und ich glaube, du brauchst auch, wenn du 100 Leute hast, ein bisschen Mut zur Lücke oder du baust den Betrieb tatsächlich so industriell auf mit viel Controlling und so weiter. Und dann musst du auch wieder auf die Leute vertrauen können, die das kontrollieren. Aber jetzt selbst mit 45 Mitarbeitern kannst du das ja nicht allein bewerkstelligen. Gehe ich mal von aus, du sagst, wir, ja, du bist Teamplayer, hast du ja im Vorfeld schon gesagt. Ich gehe mal davon aus, du hast Bauleiter, Meister und so weiter, die dich auch unterstützen. Heißt also, bist du überhaupt noch irgendwie im operativen Bereich unterwegs? Also, ich gehe mal davon aus, mitarbeiten wäre jetzt die Frage doof. Ja, da kommst du nicht mehr dazu, kommst du auch nicht mehr dazu, wenn du 10 Leute hast. Aber machst du überhaupt noch Tagesgeschäft, Angebote, Kundenberatungen oder nur so der Unternehmer von oben?
Ja, das war eigentlich das Learning aus der ersten Übernahme, die wir damals hatten, wirklich diese Position zu verändern von dem mitarbeitenden und operativ tätigen Teil der Geschäftsleitung, nenne ich es jetzt einfach mal, weil der Betrieb damals zu meinem Vater ja gehörte, hin zu einer Struktur, die dem Unternehmertum halt einfach sehr nahe kommt oder die eigentlich ein Unternehmertum dann eben halt auch darstellt, quasi nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Und das ging gar nicht mehr anders nachher, ne? Also wir haben es in der Phase, wo wir so bis 100 Mitarbeiter waren, da war es nicht so der Fall. Da waren wir noch so mittendrin und überall dabei. Und danach habe ich dann auch gesagt, komm, da ist jetzt so viel schief gelaufen, jetzt machen wir einen Cut. Und jetzt müssen auch Veränderungen her. Und genau diese Veränderungen waren dann wirklich auch Strukturen zu schaffen, Prozesse entsprechend aufzusetzen und Abläufe klar zu haben, Software zu implementieren, die auch nicht nur erstmal so einen Überblick bringt, sondern wirklich dann auch in die Tiefe richtig Zahlen, Kennzahlen bringt, aber auch wo eine Kalkulation mal zu 100% sicher ist, dass man wirklich sagen kann, okay, das, was wir jetzt hier an Zahlen hingeschrieben haben, ist jetzt nicht irgendwo auf dem Blatt Papier entstanden oder einer Excel-Tabelle oder so, sondern wirklich auf Basis von Daten, die wir auch schon im Controlling mal hatten und so weiter. Also ja, da sind natürlich ganz viele Erfahrungswerte, das muss man einfach so sagen, die da mit reinspielen. Und mittlerweile ist es so, und das ist auch jetzt gerade Anfang 2025 erfolgt. Ich hatte die Struktur eh aufgebaut. Wir hatten kaufmännischen Leiter, wir haben technischen Leiter gehabt und die sind jetzt seit Anfang des Jahres auch Teil der Geschäftsleitung. Also die haben jetzt Prokura bekommen und werden immer mehr Verantwortung auch übernehmen. Ich selber, gerade durch diese Aktivitäten, die ich jetzt auch für das Handwerk mache, bin im Tagesgeschäft gar nicht mehr vorhanden und ich sage immer so lustig oder so daher, ich mache noch die Banken und den Steuerberater. Stimmt Fast, würde ich sagen. Also es gibt doch, wir haben jetzt zum Jahresbeginn noch ein intensives Coaching angefangen für unsere Leistungsträger, da wo wir gesagt haben, okay, da ist eine gute Mischung eben halt aus erfahrenen Mitarbeitern und aber auch von jüngeren Mitarbeitern, die auch dann gewisse Potenziale mit sich bringen, die wir wirklich zu vollwertigen Vorarbeitern nochmal ausbilden möchten. Denn häufig in den Betriebsgrößen, wo wir unterwegs sind, ist ja der Vorarbeiter im Grunde eigentlich eine abgespeckte Version nur noch von dem, was ein Vorarbeiter eigentlich tun sollte oder was, wenn man im Gehaltsbesprechen sitzt, heißt ja immer Tarifvertrag. Also im Tarifvertrag steht auf jeden Fall ganz viel drin, was in der Struktur wie bei uns dann eben halt gar nicht mehr im Leistungsportfolio dazugehört, genau wegen der Projektleitungsebene, wegen der Bauleitungsebene. Und dann eben, dann hat man quasi die abgespeckte Variante, nennen wir es mal den Kolonnenführer, der dann so eine Kolonne auch anleitet. Und wir haben jetzt gesagt, wir möchten genau diese Ebene, der Kolonnenführer, nochmal ganz intensiv auch ausbilden, weiterentwickeln, viel in die Kommunikation gehen, um wirklich eine große Entwicklung auch herbeizuführen, um viele Teile wieder des Vorarbeiters auch wieder dazu zu holen, die irgendwann mal einfach eingeschlafen sind. Und auch mehr, und das ist für mich auch ein wichtiges Wort, auch mehr Verantwortung dann auch auf der Ebene wieder zu übernehmen und zu übergeben, aber auch zu übernehmen halt einfach. Und dafür gehört für mich einfach auch viel Kommunikation, Transparenz einfach dazu. Denn das ist das, was häufig einfach, ja, liegen bleibt, ne? Also wir beschweren uns als Betrieb häufig darüber, dass der Kunde mit uns nicht ausreichend spricht, je nachdem natürlich, welcher Kunde oder Kundenstruktur es auch ist. Gerade die großen Baukonzerne, die reden mit einem ja noch nicht mal das Nötigste, sondern nur so viel, dass du einen Vertrag unterschreibst. Danach musst du gucken, wie du klarkommst. Und im Grunde machen wir häufig selber den Fehler, dass wir einfach zu wenig kommunizieren, zu wenig interagieren mit der Belegschaft. Und da haben wir jetzt einfach nochmal gesagt, jetzt müssen wir da intensiv nochmal nachbessern, dass wir auch auf dieser Arbeitsebene einfach nochmal einen anderen Austausch nochmal hinkriegen und einfach auch da Erfahrungswerte weitergeben, ne? Also dieses Know-how im Unternehmen behalten ist einfach da auch ganz wichtig aus meiner Sicht. Und genau das machen wir damit. Das ist ein einjähriges Coaching innerbetrieblich, was wir bei uns alleine machen. Heißt also, der technische Leiter, der kaufmännische Leiter und ich, wir haben zusammen ein Projekt oder Programm aufgestellt. Und darum geht es dann jetzt auch. Und da haben wir gestern die Zusatzvereinbarungen unterschrieben für, also die zukünftigen Vorarbeiter, die auf den Positionen auch schon unterwegs sind, haben gestern die Zusatzvereinbarungen unterschrieben und ja, verdienen auch in Zukunft, also wir gehen dann Vorleistung, verdienen auch etwas mehr, aber der Aufgabenumfang wird auch größer.
Das hört sich
Spannend.
wirklich spannend an. Vor allem, weißt du, wenn ich jetzt so mit dir rede und du sagst mir, ja, ich will am Betrieb und nicht im Betrieb arbeiten und das, was man dann von dir hört, hört sich auch alles super vernünftig an, ja. Ich kenne aber oder ich habe heute fast schon den Eindruck, dass jeder, der irgendwie mal 5 Jahre selbstständig ist, sagt, er möchte eigentlich nur noch am Betrieb und nicht mehr im Betrieb arbeiten. Das finde ich halt bei kleinen Betrieben gefährlich, ja. Also wenn du meinst, irgendwie so mit 5, 8, 10 Mann dich herausnehmen zu können und das alles läuft von allein. Ich bin ja nach wie vor noch der Überzeugung, dass du gerade im Privatkundenbereich, ihr seid mehr im Industriedachbereich, im Privatkundenbereich, verkaufst du als Chef halt extrem gut, ja. Das muss man, finde ich, immer wieder. Deswegen, wenn viele so sagen, ich brauche jetzt einen digitalen Avatar oder so ein Multi-Funnel-Channel, um die Kunden abzufischen, dass ich gar nichts mehr machen muss. Ja, ist geil, kann man alles machen, aber ich denke immer am Ende des Tages, bringt dich das ein Stück weiter, verdienst du mehr Geld oder nervt das einfach alles nur? Also spannend, ich habe auch gestern war es durch Zufall vom Felix Moll, hat er ein bisschen was über die Fail Night geschrieben, wir sprechen nachher noch drüber und da habe ich mich sofort wiedergefunden. Ja? Ich habe auch den Betrieb von meinem Vater 1990 übernommen und man ist, glaube ich, schon unbedarft manchmal, wenn man sowas macht. Ja? Und ich bin da auch so reingewachsen und so eher unbekümmert und naja, läuft schon und so. Aber du weißt es ja selber, ja, vor 30 Jahren hatten wir ganz andere Strukturen. Die Ausbildung der Mitarbeiter war nicht so. Und ich bin auch ein, zweimal durchs Tal der Tränen, bevor ich gewusst habe, wie es wirklich funktioniert. Und das ist schon schwierig. Also von daher finde ich das sehr respektabel und es hört sich auch sehr vernünftig an. Und wenn so Leute wie du sagen, ich kann gar nicht mehr im Tagesgeschäft sein, dann macht es ja auch wirklich Sinn. Wir hatten ja auch schon einen Podcast mit dem Henning Hanebutt, der geht ja, expandiert ja auch sehr stark. Was euch beide vielleicht verbindet, ist auch der Wunsch, so eine eigene Bildungsgeschichte auf den Weg zu bringen, ein bisschen. Da stellt sich mir die Frage, ich nehme an, du bist auch Innungsmitglied, Versagen wir als Berufsgenossenschaft? Vielleicht können wir das mal so als erst als Berufsorganisation, Berufsgenossenschaft sage ich schon, versagt unsere Berufsorganisation, dass wir die Leute nicht gut genug ausbilden, dass jetzt immer mehr die Firmen anfangen müssen, selber zusätzliche Ausbildungsleistung zu erbringen? Oder was ist da das Problem, Oliver?
Versagen ist aus meiner Sicht nicht richtig. Man muss es vielleicht so sehen. Wir haben im Moment in Deutschland, in der gesamten Gesellschaft, in der ganzen Bevölkerung eigentlich eine ganz große Aufgabenstellung. Und das ist ja auch diese politische Unruhe, die da gerade reinspielt, plus die wirtschaftlichen Faktoren. Wir haben eine Pandemie hinter uns, wir haben den Kriegsbeginn hinter uns mit Zinsanstiegen, mit Energiekrise und. Wir sind also in so einer Gemengelage, dass wir in den letzten 5, 6 Jahren wirklich, ja, wir haben es ja jeden Tag um die Ohren bekommen, ne? Sowohl aber auch jetzt, und das ist ganz wichtig dabei, die Betriebe auf der einen Seite natürlich, auf der anderen Seite die Menschen, die im Handwerk auch unterwegs sind. Und es ist im Moment, und das ist ja diese Sinnfrage, die ja gerade bei den jüngeren Generationen ja immer gestellt wird. Ich kann es teilweise nachvollziehen, dass man wirklich diese Sache so ein bisschen oder dass man sie hinterfragt. Ich habe mich selber auch dabei erwischt, dass ich die Frage gestellt habe, und zwar in dem Moment, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, wo dann die ganzen Nachrichten dann reingekommen sind, wo man sich wirklich am Anfang auch sehr intensiv wahrscheinlich damit auseinandergesetzt hat. Dann war man auf einmal in so einer Abwärtsspirale einfach drin, wo man auch gesagt hat, ja, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum machen wir jetzt hier noch Dächer? Unter Umständen ist in 2, 3 Monaten hier ein Krieg vor der Tür. Da brauchen wir es ja eigentlich gar nicht mehr mit auseinanderzusetzen. Also es sind viele Negativeindrücke, die einfach im Moment auf uns generell einprasseln. Wir haben die hausgemachten Probleme in der Politik aus meiner Sicht. Naja, und ich bin der Meinung, dass wir das nicht so sagen können, dass wir da versagen, sondern wir müssen mehr einfach Verantwortung übernehmen, auch als Betriebe. Wir müssen, und das ist ja der Punkt, auch den ich eben schon gesagt habe, wir müssen diese Extrarunde laufen wollen. Also wir wollen etwas, also müssen wir auch etwas mehr tun. Und das erwarten wir von unserer Belegschaft, also müssen wir es ja an unserer Position genauso machen. Wir können ja nicht sagen, pass auf, die anderen lösen für uns die ganzen Probleme, die im Moment da sind. So, das heißt, im Grunde haben wir ja zwei Wahlmöglichkeiten. Wir können uns entscheiden, setzen wir uns jetzt hier hin und akzeptieren das alles so, wie es gerade läuft. Oder wir gehen es aktiv an, wir übernehmen die Verantwortung und sagen, nee, wir werden jetzt in irgendeiner Form Lösungen entwickeln. Dass wir im Moment aus vielen Ecken Lösungen, oder dass aus vielen, in den vielen Ecken gerade Lösungen entwickelt werden, ist erstmal gut. Das Wichtigste dabei ist aber irgendwann die Kräfte zu bündeln, aus meiner Sicht. So, und deswegen, natürlich, verfolge ich auch in Henning Hanebutt, natürlich kriege ich dort auch mit, was da passiert. Und ich glaube auch, dass ein Unternehmen in der Größenordnung auch eine gewisse Verantwortung auch einfach trägt, auch nach außen hin, auch in der Kommunikation und auch im Verbund unter Umständen mit anderen Unternehmen, die vielleicht sogar im Umfeld sitzen. Also das sehe ich schon so. Am Ende muss es aber dahin kommen, dass man wirklich diese Kräfte bündelt und dann auch mal ganz klar sagt, wie es hier in Zukunft auch weitergehen soll. Denn das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns ja stellen müssen. Wir machen jetzt einen lückenfüllenden Aspekt gerade, indem wir die Situation für uns betrieblich verbessern. Aber wir haben ja eigentlich keine betriebliche Aufgabe. Natürlich, wenn ich mich nur sehen will, ja, aber wir haben ja eine gesellschaftliche Situation, eine gesellschaftliche Aufgabe, die auch noch dahinter steckt. Wer soll sie denn übernehmen, wenn nicht die Selbstständigen und die Unternehmer? Wer soll das denn in die Hand nehmen? Die Politik kann es ja nicht tun. Die würden so viele Wähler verlieren, wenn sie in irgendeiner Form die Sachen machen würde, die jetzt nötig wären. Dann würde ja keiner mehr zur Wahl gehen, weil jeder sich seiner Rechte beraubt fühlen würde. Heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das, was gut ist für unser Land, was gut ist für den Standort Deutschland, dass wir es von innen heraus quasi aufbauen, als Standard entwickeln. Und wenn der Standard da ist, dann auch vielleicht dann den Weg schaffen, dann in die Politik oder in die Gesetzesebene und so weiter, dass man wirklich Veränderungen herbeiführt. Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr im, nee, nicht, 23 im November, glaube ich, war ich ja bei Stern TV. Da ging es um das Thema Bürgergelderhöhung. Da habe ich damals ganz nett und verschlüsselt dem Publikum beziehungsweise der Frau Mast. Ich saß ja da mit der Frau Mast auf so einem roten Stuhl. Da habe ich ihr dann gesagt, die Frau Mast ist von der SPD, die ist maßgeblich auch mit an der Planung dieses Bürgerthemas da auch beteiligt gewesen. Da saß man ja da und dann habe ich ihr als erstes Mal gesagt, Frau Mast, wenn wir jetzt 12, noch was Prozent erhöhen im Bürgergeld, dann brauchen wir es nicht zu wundern, wenn wir in Zukunft in den Tarifverhandlungen keine Verhandlungen mehr kriegen unter 10%. Und im Grunde war es ja dann nachher auch so, dass alle haben verhandelt, verhandelt, verhandelt und haben sich natürlich das rausgeholt, was sie für richtig gehalten haben, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Und da haben wir im Handwerk ja einen Fehler gemacht, oder gerade im Dachdeckerhandwerk. Wir haben zu früh verhandelt. Wir haben vor diesen Erhöhungen verhandelt, weil wir haben es eigentlich ja geschafft, mit den Verhandlungen, die wir geführt haben, endlich auf Augenhöhe zu kommen mit gewissen Berufsgruppen, wo ich sage, die sind nicht wichtiger als wir, sondern wahrscheinlich sind wir sogar wichtiger. Die verdienen aber einfach mehr Geld wie wir. Und dann ja, sind die dann nachher nachgezogen und haben dann ihre großen Prozente und Einmalzahlungen und so erhalten und damit sind die uns ja wieder weggelaufen. Ne? So, und so hatten wir mal einmal die Chance, wir waren mal dran, wir waren auf Augenhöhe und leider haben wir es dann wieder so ein bisschen verpasst. Also ich halte schon es für sinnvoll, dass wir im Handwerk in Zukunft auch mehr Geld bezahlen. Ist wahrscheinlich aus Unternehmenssicht gar nicht so die Antwort, die man jetzt hört oder denkt, dass man die sagen würde, aber wir haben eine Wichtigkeit im Handwerk, wir haben eine Stimme im Handwerk und daraus machen wir zu wenig. Ich will nicht revolutionieren, ich möchte nicht in irgendeiner Form auflehnen oder sonst irgendwas, sondern mein Weg ist, die Verantwortung zu übernehmen, in den Unternehmen zu implementieren und weil es dann irgendwann normal ist, dann auch eben halt in der Gesellschaft zu verbreiten. So ist eigentlich der Ansatz, den ich da für realistisch halte. Andersrum wird es nicht funktionieren, dann haben wir Probleme im Land, aber wenn wir jetzt bereit sind, wie gesagt, diese Extrarunde zu laufen und für eine gewisse Zeit, es wird ein überschaubarer Zeitpunkt sein, dann werden wir das auch hinkriegen. Warum ist das so? Warum hat sich das bei mir so manifestiert an der Stelle? Ich bin zuletzt eingeladen gewesen in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Und das ist die Gemeinschaft so Belgien Richtung Luxemburg in dem Grenzverlauf. Da ist die deutschsprachige Gemeinschaft. Und das hat mir sehr imponiert, was ich da gesehen habe. Und vor allen Dingen ist da nicht in einem Meeting mit irgendeinem Unternehmen. Also ich habe 6 Betriebe kennengelernt. Ich war bei der Wirtschaftsförderung in Belgien. Also wir haben da ganz viele Gespräche geführt. Und es geht gar nicht um die Innovationskraft und die Intensität, die ich da gespürt habe, sondern mir geht es darum, am Abend war ich noch bei einem privaten Termin mit dem Organisator quasi. Ich bin eingeladen gewesen, der es organisiert hat, hat vergessen, dass er an dem Abend noch einen Sport hatte. Also der hat dienstagsabends immer Sport und unter anderem Volleyball. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitgehen möchte. Da habe ich zuerst überlegt, eigentlich ist es ja seine Privatsphäre, ne? Also eigentlich nicht. Aber bin dann trotzdem mitgegangen, weil er auch sagte, komm einfach mit und dann gucken wir mal. Und dann haben die natürlich gefragt, was mache ich hier? Ne? Was spiele ich jetzt für eine Rolle? Warum bin ich heute dabei? Und dann habe ich denen erzählt, dass ich mich fürs Handwerk einsetze und auch diese wirtschaftliche Überschaubarkeit in Deutschland gerade so auch für mich in mir trage und einfach gerade Sorgen habe, was hier gerade passiert. Und dann haben wir lange darüber gesprochen und die Essenz war, und das war für mich so ein Hallo-Wach-Moment, also es war ein Querschnitt aus der Gesellschaft von Beamten, Postbote, Lehrer, dann Arbeiter, also es waren alle dabei, Projektleiter, Inhaber von Betrieben. Die Essenz war, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es mir gut. Und das ist so eine Aussage, die habe ich hier lange nicht mehr gehört.
Die gab es mal bei uns, ja. Die
genau.
Gab es mal.
Jetzt kann man sagen, die Belgier hängen uns hinterher, aber wir können ja eins jetzt mal festhalten. Denen wird es aber länger gut gehen als uns im Moment. So. Wir müssen eh viel tun, wir müssen eh, haben eh viel Lauferei und so weiter. Warum machen wir es dann nicht? Warum machen wir dann nicht mehr Sachen? Und genau darum geht es mir wirklich, das Handwerk nochmal wirklich zu verbinden, dieses mehr Miteinander und nochmal die Struktur, die wir haben, die ist absolut nötig, die brauchen wir, die ist ganz wichtig. Aber das, was da jetzt passiert gerade, kann nicht politisch organisiert oder motiviert sein, sondern es kann nur eine Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft und für den Staat sein, und zwar aus der Gesellschaft heraus. Das ist so der Ansatz, den ich da sehe.
Wir haben ja keinen politischen Podcast. Nichtsdestotrotz, wir stehen jetzt vor der Wahl und ich glaube, es gab noch nie so eine Verdrossenheit wie momentan, weil keiner irgendeinem zutraut, dass er es in der Zukunft besser macht. Da gibt es niemanden, so sehe ich das zumindest. Und Politik wird gemacht für Wähler, für die Mehrzahl der Wähler. Und das sind nicht wir als Unternehmer und das ist auch nicht die Jugend, ja, sondern da sind tatsächlich solche Leute, so alte weiße Männer und Frauen, so wie wir, Karl-Heinz, in unserem Alter, Babyboomer, die gibt es am meisten, aber keine Unternehmer. Und so ist es ja momentan. Also, wenn du überlegst, so unsere europäischen Nachbarn, früher hatten die Angst vor Deutschland, jetzt haben sie Angst um uns. Ja, das hat sich komplett geändert, weil Leistung, das war ja auch jetzt schon ein paar Mal ein Thema, wird nicht bewertet hier, zumindest mal nicht positiv bewertet. Wir sind hier irgendwie in so einer Telefonvertragsmentalität. Du hast es gesagt, Karl-Heinz, macht die Berufsorganisation, lassen wir zu viel liegen, machen wir zu viel falsch. Ja, aber am Ende kann weder die Politik, ja, noch irgendein Zentralverband, irgendeine Berufsorganisation, die Probleme der Betriebe lösen. Jetzt bist du mit deinem Betrieb mit 45 Mitarbeitern in der Lage, deine Probleme selbst anzugehen. Wer will dein Team besser schulen als du mit deinen Führungskräften? Insofern ist das genau der richtige Weg. Aber ich habe so das Gefühl, so die Mentalität hier in Deutschland, man erwartet, der Staat muss alles lösen, ja, die Verbände müssen alles lösen, selbst will man gar nichts mehr großartig tun müssen, ja, sondern man bezahlt ja sozusagen, wie führt mein Telefon, bezahle ich auch hierfür alles, ja. Wobei das Thema Bürgergeld ja auch wieder völlig was Falsches suggeriert, ja, so nach dem Motto, steht jedem Bürger zu, das ist ein ganz anderes Thema. Wir kommen aber jetzt so ein bisschen zur Leistungsbereitschaft. Ja, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ja, wir schimpfen ja momentan so ein bisschen auf die Gen Z, also die Generation Z, dass alles Faulenzer, ja, die haben keinen Bock und so weiter. Und wir sind die einzig Wahren, wir sind die Helden, wir haben früher geschafft und jetzt noch und so weiter. Und das machen die jungen Leute gar nicht. Und wenn man nicht aufpasst, verfällt man wirklich auch so ein bisschen in den Trott. Ja, aber tatsächlich habe ich mir mal überlegt, weißt du, wenn du damit aufwächst, dass dir immer wieder zwei Dinge gesagt werden. Du kriegst sowieso keine Rente, egal was du machst, ja, weil es ist kein Kohle da. Und zweitens, ja, die Klimakrise, also die Erderwärmung, ja, die wird dich einholen, also du musst da ausbaden, was wir hier heute gemacht haben, die ganze Zeit. So, hinzu kommt, dass wir unsere Kinder, ja, und das sage ich jetzt bewusst, wir, Karl-Heinz, also wir oder, ich weiß nicht, du auch vielleicht, Oliver, wir erziehen ja unsere Kinder nicht, wie wir erzogen wurden, ja, zu Erwachsenen, sondern wir erziehen die als Freunde. Ja, also als Eltern sind wir Freunde unserer Kinder sozusagen. Also die Welt hat sich komplett gedreht. Und dann erwarten wir auf der anderen Seite die gleiche Mentalität, die wir damals hatten. Ja, wir mussten uns noch um den Job bemühen und heute ist es umgekehrt. Heute sind die Mitarbeiter in der Unterzahl. Also ich glaube, wir würden wahrscheinlich an deren Stelle genauso reagieren und würden auch sagen, nee, wir suchen uns das aus. Ja, wir wollen, wo wir arbeiten. Ja, das wollen wir genau analysieren und das muss sinnstiftend sein. Ja, nichtsdestotrotz gibt es noch genügend, die sind nicht bereit, Leistung zu bringen und wollen im Prinzip mehr oder weniger durchgeschleppt werden. Und unsere Politik schafft, was das angeht, falsche Anreize. Und am Ende muss alles auch erwirtschaftet werden. Da habe ich so ein bisschen meine Bauchweh. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also das läuft momentan in eine falsche Richtung. Der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, oder noch besser, den unsere Vorväter erarbeitet haben, der ist irgendwann weg. Ja, und was machen wir dann?
Ja, ich sehe es genauso und gibt ja verschiedene, auch jetzt da wieder Herangehensweisen. Also bin jetzt gerade dabei, die Vorträge für dieses Jahr nochmal zu finalisieren und habe eben nochmal ein bisschen recherchiert. Wir haben 5,6 Millionen ja, Nichtbeschäftigte und davon sind auf jeden Fall 4 Millionen arbeitsfähig. So, und da geht es ja schon drum. Und wenn man jetzt die Frage stellt, was wird jetzt ein Unternehmen, ein Konzern tun? Ein Konzern würde als erstes versuchen, seine Kosten zu reduzieren. So, und wenn man jetzt den Staat sieht und den jetzt mal vergleicht mit dem Konzern oder mit dem Unternehmen, da habe ich so, bin ich ganz bei dir, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie nicht priorisiert wird. Warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Auch da muss man vielleicht mal überlegen, wie man auch aus dieser unternehmerischen Sicht da in Zukunft mit umgeht. Und vielleicht muss man wirklich an dem Mindset generell arbeiten. Also ich sag mal, so eine Stimmung erzeugen wäre jetzt der falsche Begriff, weil ich will, wie gesagt, ja nicht in irgendeiner Form revolutionieren oder so, aber muss man vielleicht eine Stimmung erzeugen, die dann dazu führt, also dass die Leute auch wirklich wieder motiviert werden zur Arbeit oder motiviert sind zu arbeiten. Und dass man an einem großen Ganzen arbeitet, das ist ja auch völlig aus dem Auge verloren worden. Und das sind so für mich schon wichtige Aspekte auch, die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, die schwierig sind, politisch aus meiner Sicht umzusetzen. Deswegen habe ich nicht das Vertrauen, und da sind wir jetzt wieder bei der Politik gerade, du sagst, wir sind nicht politisch, aber mal ganz kurz dazu noch,
Geht ja gar
wir.
nicht anders.
Bei dem, was jetzt auf uns zukommt, ich glaube nicht, dass irgendeine der Parteien das tut, was fürs Land tatsächlich im Moment richtig wäre. Weil es so umfangreich ist, weil wir so viele Veränderungen bräuchten, wir müssten so viele Eckpfeiler, die im Gewohnheitssystem quasi vorhanden sind, so verändern, um die Anreize auch wirklich zu erschaffen. Denn der Anreiz, der funktioniert ja nicht, wenn wir sagen, okay, wir ändern jetzt beim Bürgergeld etwas, sondern das ist ja doch viel mehr. Da muss man auch viel mehr noch tun drumherum. Ich sag mal, wenn ich sehe, wenn ich unseren Arbeitsschutz sehe, den wir haben, Entschuldigung, ach, wie heißt es jetzt? Ja, doch, ist ja Arbeitsrecht. Genau, Arbeitsrecht, so, wenn ich das sehe, dann ist das auch nicht unbedingt förderlich. Ne? So wie es jetzt im Moment ist, zumindest. So, und es sind ganz viele Sachen, ganz viele Stellschrauben müssten nachjustiert werden. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, deswegen wähle ich halt diese Herangehensweise wirklich aus den Unternehmen heraus, in den Unternehmen, ja, Strahleffekte zu entwickeln. Also diese Geschichten oder die negativen Sachen, die so an der Theke erzählt werden, damit endlich mal aufzuhören, sondern mal wieder positiv zu sein. Und ich sehe schon eine große Kraft, die wir haben könnten im Handwerk. Wir haben 1 Million Betriebe, wir sind 5, noch was Millionen Beschäftigte. Wir suchen 400.000, 500.000 Beschäftigte zusätzlich noch. Also wir haben schon eine gewisse Power und der sind wir uns, glaube ich, nicht ausreichend bewusst. Und da denke ich, da ist schon noch eine Möglichkeit gegeben, wirklich vieles noch zu tun mit den Stellen, mit dem Zentralverband und so weiter und so fort, in Kooperation nochmal zu gehen, nochmal viel intensiver auch zu arbeiten, sich auch an der Stelle nochmal einzubringen. Das heißt ja nicht, den eigenen Weg zu verlassen, aber einfach mal auch so ein bisschen zu verstehen, warum, wieso, weshalb gewisse Sachen gar nicht so sind, wie sie vielleicht, wenn man so wie gesagt, das Handyvertragslaune ist dann quasi, der Handyvertrag ist was anderes als das, was wir haben, ne? So, oder was wir untereinander verabredet haben. Und da muss man ein bisschen mehr drauf hinschauen.
Ja, so die All-Inklusiv-Gesellschaft. Wie gesagt, das, was wir als Verbände machen, das ist auch, sagen wir mal, aller Ehren wert, weil auch viel im Ehrenamt passiert. Aber das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Am Ende musst du als Unternehmer deine Probleme selbst lösen. Karl-Heinz, was haben wir dann für Möglichkeiten, wieder die Arbeit sinnvoll nach außen darzustellen? Da bist du ja auch so ein Verfechter dafür, oder?
Genau, ich habe gerade festgestellt, ich bin heute so ein bisschen, fühle mich so leicht provoziert. Das liegt jetzt nicht am Oliver und unserem Gast, aber irgendwie habe ich große Lust drauf, so provozierende Fragen zu stellen. Deswegen, ob unsere Berufsorganisation versagt, natürlich nicht. Ja, als Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg habe ich eine eigene Berufsschule und die machen schon einen guten Job. Aber was jetzt neu ist, und das macht mir zum Beispiel auch viel Spaß, Michael macht es ja auch, bei dir weiß ich es noch nicht, wir gehen jetzt auch an Meisterschulen. Also ich unterrichte jetzt auch in Main, ich unterrichte jetzt auch in Karlsruhe schon etwas länger. Ich habe da so ein bisschen Best-Practice-Seminar, weil ich einfach sage, wir müssen jungen Menschen wieder Lust auf Arbeit machen. Ja, und jetzt auch wieder ein bisschen provozierend. Ich glaube einfach, irgendwie ist unsere Gesellschaft zu Weicheiern verdummt. Ja, anders fällt es mir manchmal nicht mehr ein. Das ist jetzt meine provozierende Art. Ich habe nachher noch zwei, drei provozierende Fragen. Ganz ehrlich, irgendwie fragt jeder immer, was kann die Gesellschaft für mich tun? Wo kann ich noch was abgreifen? Wer kann mir noch Gutes tun? Wie schaffe ich es, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel dafür zu bekommen? Das ist so, funktioniert Wirtschaft und Gesellschaft halt nicht. Das muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ja, ich glaube, wir drei würden heute nicht relativ entspannt hier so eine Geschichte aufzeichnen, wenn wir nicht alle unseren Arsch schon mal ordentlich bewegt hätten. Also, das ist einfach so. Aber ich habe eine Theorie und da komme ich so ein bisschen auf Michaels Frage dazu. Ich habe es an mir selber gemerkt. Ich komme aus einer Zeit, Oliver, ich glaube, bei dir habe ich es auch schon mal gehört, wo man so 7 Tage, 150 Stunden die Woche gearbeitet hat. Und ich glaube, wir alle sind dann irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das wollen wir so nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, was viele junge Menschen eben nicht mehr wollen. Und wenn du als Unternehmer nur rumheulst und jammerst und sagst, wie furchtbar es alles ist, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn halt keiner deinen Laden haben will oder bei dir arbeiten möchte. Und das ist, glaube ich, auch in der Laufe, ich sehe schon an deinem zustimmenden Nicken, offene Türen bei dir ein. Wir müssen wieder Lust auf Arbeit machen. Wir müssen den Leuten auch zeigen, wie es besser gehen könnte. Bei mir ganz spannend, ich habe ja permanent digitalisiert, aber vor 4 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt trete ich mal alles in die Tonne, was ich habe und fange komplett bei Null an. Was brauche ich überhaupt noch und was muss ich tun? Und so habe ich bei mir einen gewissen Minimalismus, auch bei der Digitalisierung, klare Prozesse, ganz einfache Lösungen. Und das hat extrem mich vorangebracht, ja. Ich hatte schon vorher einen guten Laden, aber das hat mich vorangebracht. Und zu der 7-Tage-Woche. Und ich glaube, viele Menschen sind nur deswegen immer so depressiv und wollen so wenig arbeiten, weil sie sich permanent überlastet fühlen. Ich habe mal Folgendes gemacht, Oliver, vielleicht auch mal ganz interessant für dich. Vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich schreibe mir jetzt mal alle Viertelstunde auf, was ich jetzt gerade mache. Und überraschenderweise, ich glaube, das können viele schon ahnen, was ich jetzt sage, von den 7 Tagen, die ich im Büro war, war jetzt nicht alles nur wirklich produktive Arbeitszeit, ja. Sondern ganz ehrlich, ich habe auch viel Zeit verdummt. Viel Ablenkung, viel Suche. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt mal eine Sache. 3 Tage oder 4 Tage die Woche mache ich nichts anderes wie nur meinen Dachdeckerbetrieb. Ausschließlich. Von morgens um 6 bis abends um 6. Nur fokussiert, ohne Ablenkung, konzentriert mein Dachdeckerbetrieb. Klare Prozesse. Du, Oliver, und plötzlich war ich irgendwann mal in einer 4-Tage-Woche als Chef. Mein Nachfolger hat auch nur eine normale, ganz entspannte 5-Tage-Woche. Und ich glaube, das ist das, wo wir den Leuten erstmal wieder zeigen sollen. Was mich so frustriert ist, erzähl gleich mal deine Sicht dazu. Wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, sagen alle ganz furchtbar, viel Stress, viel Arbeit, die Bürokratie nimmt ständig zu, ich kriege keinen Nachfolger, ich kriege keine Mitarbeiter. Ganz ehrlich, ich glaube, das liegt aber auch an den Leuten selbst, ja. Und irgendwie merke ich, viele jammern, aber wollen nichts daran ändern. Was ist denn das Problem von uns Handwerkern, Oliver, dass wir alle sehendes Auges immer gegen die Wand laufen und erst alle Fehler 4, 5 Mal machen, um richtig zu stellen, dass es auch die richtigen Fehler sind? Das kann doch nicht wahr sein.
Und du sagst es ja schon, wir wollen alle, jeder selber den Fehler machen.
Ja.
Also ich habe so, wir sind so in einer Branche oder bei uns ist das, glaube ich, so, wir lassen uns halt ungern etwas sagen. Und wenn wir zuhören, vielleicht auch bei den Falschen, weil da irgendwelche falschen Einflüsse dann auch entstehen. Also das ist so das, was ich so für mich also als Kern auch mitgenommen habe, immer wenn ich so mit Betrieben gesprochen habe und natürlich auch in allen Größenordnungen an der Stelle. So jeder möchte seine Erfahrung selber machen, jeder glaubt den anderen nicht, das Vertrauen dem anderen gegenüber ist nicht da. Und es ist richtig traurig teilweise, aber selbst nehme ich mal meine Dachdecker-Meistergruppe. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da wird auch mal ausgetauscht. Da werden aber eigentlich viel zu wenig Fragen gestellt. Ne? Also wird vielleicht jetzt, ich sag mal, klar, das ist jetzt bei mir auch, weiß ich gar nicht, wie lange ist jetzt her, das ist jetzt auch 10, 12 Jahre her. Ist natürlich irgendwann immer ruhiger geworden, aber eigentlich müssten da permanent Fragen gestellt werden, wie habt ihr das, wie macht ihr dies, wie macht ihr das? Aber im Grunde kommt dann da einmal in der Woche so eine Frage oder auch nur einmal im Monat, mal natürlich weniger, mal natürlich mehr. Aber das ist eigentlich viel zu wenig. Also wir sind zu wenig im Austausch, wir sind zu wenig miteinander, wir lernen zu wenig voneinander. Und das ist so ein Punkt, den habe ich gelernt oder den, ja, in der Situation, wo wir bei 100 Mitarbeitern waren und dann eben halt auch das alles nicht mehr passte und nicht mehr funktionierte, habe ich dann angefangen und überlegt oder auch mir in anderen Unternehmen einfach oder Ideen geholt, wie machen es andere, warum machen die es und was kann ich von dem, was der jetzt da gerade erzählt, für mich übernehmen, was passt zu mir, was passt zu meinem Unternehmen. Und das ist eigentlich das größte Learning, also diese Bereitschaft, in sich zu investieren. Das ist das, was uns häufig fehlt, weil wir ja schon 50, 60 Stunden oder mehr machen. Ja, das ist richtig, mag sein, aber du machst ja nur 50, 60 Stunden, weil du nicht weißt, was du tust. Wenn du weißt, was du tust, reduzierst du diese Zeit um 10, 20, 30% unter Umständen, ne? So wie du es gerade auch beschrieben hast. Also Es geht darum, eine gewisse Zeit lang, bis man so für sich diesen Durchlauf drin hat, diese Routine drin hat, für diesen Zeitraum wirklich mehr Zeit zu investieren und die aber nicht ins Unternehmen, sondern in sich selber. Um dann mit der eigenen Kraft, die dann entsteht und mit dem eigenen Wissen, was dann auch irgendwo dann auch gebündelt wird, dann die Reduktionen herbeizuführen. Also nehmen wir doch einfach mal den Klassiker. Gerade im Dachdeckerhandwerk ist das, glaube ich, sehr verbreitet. Und schon mit anderen Gewerken wird das ähnlich sein. Morgens, man trifft sich auf dem Hof und, oder am Gelände und dann wird geguckt, ach, jetzt das Material haben wir nicht, fahr mal zum Handel eben und hol doch mal eben. Also als Inhaber beschwert man sich ja darüber, wenn die Belegschaft, wenn sie dann Stundenlohn bekommt für die Anfahrt, noch morgens beim Bäcker anhält, danach beim Kiosk und dann noch irgendwo nochmal beim Metzger, weil der Belag bei dem Bäcker halt eben nicht gut ist. So, da beschweren wir uns drüber, aber wir sind dazu bereit zu sagen, hör mal, ja, haben wir uns nicht drum gekümmert, in Anführungsstrichen, fahr doch mal eben zum Handel, holst du dir das. Ja, und da ist ja schon alles mit beschrieben, ne? Also wir wollen die Belegschaft trainieren, dass sie eben effizienter sind, aber wir sind selber dazu nicht bereit. Beziehungsweise dann, wenn es dann halt schiefgelaufen ist, dann ist es halt so, weil ich warte ja selber, ne? So, und das sind so Punkte, das kann man absolut vermeiden und dafür ist nur Kommunikation nötig, nur Austausch nötig, nur in der Lage sein, zuzuhören. Man muss sich natürlich in diese Netzwerke reinbewegen, man muss sich natürlich in diesen Austausch auch reinbewegen und man muss auch was über sich preisgeben, ansonsten funktioniert es auch nicht, weil jeder ja von jedem auch irgendwo was mitnehmen soll. Und wenn man das eingeht, dann ist das alles nicht mehr so gravierend, wie es dann mal war, ne? So, dieses Wissen oder diesen Mut auch zu haben, zu sagen, ich schalte jetzt mal alles ab, was hier im System läuft und fange dann nochmal von vorne rein. Also A, braucht es Mut, dann braucht es natürlich auch das Wissen. Und das Wissen muss ich mir aneignen. Also auch da musste ich wieder in eine gewisse Vorleistung gehen. Also jetzt du in dem Fall, ne? So, und deswegen, das ist genau das, worum es geht. Also sind wir wieder beim Thema Verantwortung, ne? Wieder die Mütze aufziehen, bei sich selber anfangen und dann eben mal starten.
Ich glaube, das Thema ein Satz noch, Michael. Ich glaube, das Thema sich verändern wollen ist auch so schwierig. Bei mir war es ja auch so, ja, aber ich hatte immer in meinem Umfeld immer irgendeine Person, die mir irgendwann mal einen Arschtritt gegeben hat, wenn ich mich nicht verändern wollte. Oder ich wurde halt durch externe Veränderungen gezwungen, mich selbst zu verändern. Ja, das ist ja auch so ein typischer Effekt. Ich finde es halt nur schade, wenn junge Kolleginnen und Kollegen, und das ist eben auch ein Grund, warum ich an die Meisterschulen gehe, erstmal nicht alle. Wir haben tolle Leute, die manche, ich bin manchmal auch richtig baff, ja, es gibt wirklich Meisterschüler, du, da meinst du, die sind als Unternehmer geboren, ja. Aber ich sage jetzt mal, das ist nicht so der Standard. Einige laufen gegen die Wand und dann tut es halt weh und kostet einen Haufen Geld. Und ich denke immer, das muss doch echt nicht sein. Aber auch so zwei Dinge vielleicht noch ganz kurz, was ich in meinem Coaching auch schon erlebt habe. Einmal ein Vater, wo die Tochter Meisterin ist und der Vater liebt es, 7 Tage die Woche in der Firma zu sein. Der liebt es, der findet es nicht schlimm, ja. Der macht es mit großer Lebensfreude. Seine Tochter sagt jetzt, nee, so möchte sie es nicht. Und wenn die das nicht besser hinkriegen, dann wechselt sie den Beruf, ne? Nichts mit Firma übernehmen oder
Aber
weitermachen, sondern.
das liegt ja an ihr am Ende, wie sie dann ihr Unternehmen führt. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmer. So, ich würde mal sagen, wir drei, wir sind Unternehmer, aber wir sind nicht als Unternehmer geboren, sondern wir haben uns das wahrscheinlich erarbeitet, erlitten und so weiter. Bei mir ist das zumindest so. So, wir haben uns ja jetzt genügend über die Probleme unterhalten. Jetzt würde ich ganz gern mit
Lösung.
euch Mädels mal zu den Lösungen kommen und jetzt mal vielleicht so meine Theorie. Also hier sind für mich sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist das Mindset, die Einstellung. Heißt also, in dem Moment, wo du anderen die Schuld gibst, gibst du anderen die Verantwortung. Und das ist schlecht. Wenn jemand anderes die Verantwortung für dein Tun, dein Handeln hat, dann gibst du deine Verantwortung aus der Hand. Also andersrum, wir sollten nicht andere dafür verantwortlich machen, ja, wenn es uns, unserem Unternehmen nicht gut geht. Das ist das Erste. Das Zweite, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du mit lauter Vollpfosten unterwegs bist, dann werden die anderen nicht irgendwann so cool wie du, sondern du wirst ein Vollpfosten. Ja, das ist einfach so. Und wenn du der charismatischste und der toughste Mensch in einem Raum bist, dann musst du den Raum wechseln. Ja, dann bist du falsch hier, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. So, das ist das Mindset. Das kannst du selbst machen. Ja, das ist eine Sache der Einstellung. Aus Fehlern lernen, Fehler sind gut, ja, Fails, dann kommen wir gleich noch zu, wenn du daraus lernst und das nächste Mal besser machst. So, und das nächste, das sind Tools, das sind Werkzeuge, Prozesse. Du hast es gesagt, Oliver, also einfach mal zum Handel zu fahren, das kann dir mal passieren. Ja, wenn du zum Beispiel morgens merkst, okay, es hat irgendwas hat nicht geklappt, Warenkontrolle war nicht gut oder wie auch immer, oder du musst umdisponieren. Das kann ja alles mal sein, aber es darf nicht der Standard sein. Also du brauchst einen Prozess und du brauchst Werkzeuge, auch digitale Werkzeuge. Ja, der Prozess muss stimmen. Ja, alleine die Digitalisierung bringt da keinen Segen. Ja, wenn der Prozess scheiße ist, der digitale Prozess dann nachher genauso scheiße, nur halt digital. Also jetzt würde mich mal interessieren, du hast 45 Mitarbeiter und ich sehe das ja bei unserem Betrieb mit um die 20 Mitarbeiter plus SV-Büro und so weiter. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ihr seid ja doppelt so groß. Ja, wie würdest du dich jetzt im Bereich der Digitalisierung auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen, wenn 10 die absolute digitale Höchstnummer wäre, gibt es keine Steigerung mehr?
Gute Frage, gute Frage. Ich würde sagen, so zwischen 6 und 7, realistischerweise,
Okay.
wobei die Vision schon Richtung tendenziell 8 und 9 geht und auch die Themen, die wir gerade bearbeiten. Also wir sind schon immer dabei oder wir sind gerade sehr intensiv dabei, wirklich die Schritte, die wir jetzt schon frühzeitig eingeleitet haben, dann auch zu vollenden, so möchte ich es mal formulieren. Vielleicht vorher noch erzählt die Geschichte, die wir alle ja als Problem haben, wenn wir sind ja alle keine EDV- und IT-Leute. Ja, wir sind ja, haben uns ja bewusst für ein Handwerk auch entschieden. Und auch da muss man einfach sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil würde mich auch interessieren. Aber wir haben Riesenprobleme gehabt, bis wir eine Software gefunden haben, beziehungsweise bis andersrum gesagt, bis die Software so funktioniert hat, wie wir sie eben halt auch haben wollten. Und da gibt es halt einfach das große Problem für uns im Handwerk. Und ich glaube, das ist auch eine schwere Hürde, die noch zu nehmen ist, aus meiner Sicht. Den Unterschied zwischen dem Prozess auf der einen Seite, den wir im Betrieb haben oder den wir gerne hätten in Zukunft, und auf der anderen Seite die vertriebsstarke Struktur eben halt auf der Softwareherstellerseite. Und fangen wir mit dem ganz einfachen. Wir haben eine Lösung. Ich weiß gar nicht, ob es ein ERP ist. Also ich nenne es immer eine kleine ERP-Software, wo wir wirklich auch alles dann mitmachen an der Stelle.
Nenn ruhig Namen, dürfen wir ja hier machen.
Also wir haben die Software von Emsoft. Wir haben Passprime. Und waren am Anfang, als wir die genutzt haben, weil die Prozesse nicht darstellbar waren, obwohl der Prozess einfach, die lagen vor die Prozesse, ne? Also wir haben die Prozesse eingereicht, haben gesagt, pass auf, so soll es laufen. Und dann ist quasi dann auf der Vertriebsebene gesagt worden, ja, kriegen wir hin. Ne? So, jetzt muss man ja wissen, man muss ja schon mal ein Lastenheft schreiben, man muss das auch zum Gegenstand des Vertrages machen und so weiter und so fort. Und das sind ja so Learnings, die man ja dann hat. So, und jetzt haben wir damals aus der Not eine Tugend gemacht und haben quasi die Software, so wie sie ist, auch in der Nutzung, auch immer noch. Also wir halten sie auch im Moment noch für eine sehr gute Lösung für uns, haben aber angefangen, weil sie datenbankenbasiert ist, eben halt parallel Sachen auszugliedern, Analysen zusätzlich zu fahren und so weiter und so fort. Also wir haben uns mit dem Thema halt auseinandergesetzt. Das muss ich dazu sagen, ich habe das Glück. Wir haben bei uns, der kaufmännische Leiter ist sehr, sehr IT und EDV-affin und ist auch gerade jetzt in diesen Projekten Richtung KI und so weiter, die wir gerade anschieben, auch sehr, sehr akribisch hinterher. Also wir können mittlerweile alles das, was wir tun wollten mit der Software. Man muss aber dazu sagen, normalerweise kannst du das aber nicht, weil du bist ein Handwerksbetrieb. So, und das sind so diese Themen, wo ich sagen möchte, dass auch bei der Software, die wir uns sonst angeschaut haben, ne, wir haben immer wieder Gespräche mit anderen Softwareherstellern und es gibt ja jetzt auch den einen oder anderen sehr modernen Ansatz, den die Softwarehersteller auch treffen an der Stelle. Eine Softwarehersteller geht ja jetzt auch hin und macht auch fürs Handwerk eine Großveranstaltung jetzt im Mai, da bin ich auch dabei. Und da muss man einfach sagen, jedes Jede Lösung hat ja seine Stärken und bringt ja vieles mit, aber es gibt offensichtlich nicht die perfekte Lösung. So,
Nee, die gibt's nicht. Nee.
und deswegen muss man immer schauen, wie man's macht. Und man muss also schon noch nachher Zeit und auch ein bisschen Geld investieren, um dann vielleicht noch eben halt ja, leider den einen oder anderen Parallelprozess dann fahren zu müssen oder fahren zu lassen an der Stelle, was man ja eigentlich nicht will, ne? Also man will ja eigentlich immer alles schlank und minimalistisch haben, den Begriff hat man ja eben. Da bin ich auch ein absoluter Fan von und das haben wir auch immer wieder weiter reduziert, 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 aber es bleibt dabei, um alles zu haben. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Größenordnung von uns geschuldet. Brauchen wir halt einfach auch manchmal an manchen Stellen einfach andere Zahlen wahrscheinlich, andere Auskünfte oder einen anderen Parallelverlauf, als wie es eben mal die Software darstellt. Wir haben aber darüber hinaus das Thema digitale Zeiterfassung sehr früh schon angegangen. Das hat sich auch gefestigt alles. Wir sind jetzt dabei, eine eigene Lernplattform aufzusetzen, gerade für dieses Schulungsthema, was wir da angesprochen haben. Da geht es aber nicht nur darum, jetzt gerade für diese Personengruppe, wo ich eben von gesprochen habe, nur ausschließlich eben halt diese Plattform zu entwickeln, sondern es geht wirklich darum, auch die gesamte Belegschaft auch irgendwann damit zu erreichen. Es geht darum, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Babyboomer alle in den Ruhestand gegangen sind, wer macht's dann in Zukunft? Wir müssen das Know-how erhalten. Heißt also, es geht mir auch darum, in Zukunft mehr Gespräche auch zu führen, vielleicht auch. Und das muss man natürlich abstimmen dann, aber aufzunehmen, transkribieren, nachher umzusetzen, aus den ganzen Daten, die man dann hat, und auch nachher Lernvideos dann entsprechend zu erstellen und so weiter und so fort. Also ganz viele Punkte. Und ja, wir sind an dem Bot, an den Bots sind wir dran, wir sind an den Klonen, an dem Klonen sind wir dran. Also jetzt gerade für dieses Handwerksprojekt, was ich jetzt zum Beispiel mache, da geht es darum, auch vielleicht in Zukunft einen Klon zu entwickeln, damit man auf der Homepage schon mal so ein bisschen interagieren kann und so weiter. Also wir sind an vielen Stellen schon weit und wenn mein kaufmännischer Leiter jetzt hier wäre, wird er wahrscheinlich noch 7, 3, 8, 9, 10 andere Projekte noch erklären können, die er da gerade noch im Kopf hat oder die schon in der Entwicklung sind. Also wir machen da ganz viel und ich sag mal, nehmen wir einfach mal als Beispiel monatliche BWA. Und im Handwerk, im Baustellenverlauf wissen wir alle, okay, Teilfertigarbeiten, jetzt wird es schwierig. Ne? Jetzt kommt eine Bewertung da rein, die in irgendeiner Form Pi mal Daumen dann gemacht wird und dann kann man das über ein Bauchgefühl machen oder man kann das auch nachrechnen. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Teil, wo ich sage, das ist ein Parallelprozess, den wir entwickelt haben und der ist auch.
Weil es die Software aber nicht abbildet.
Genau.
Gen
Und
genau
der ist
das
aber auch
ist das
nötig.
Problem, ja.
Ja, der ist aber nötig, zumindest mal, wenn man nicht selber mit der Nase ständig an der Baustelle ist. Ne? So, wenn man dieses Gefühl, dieses Baustellengefühl wirklich immer hat und präsent hat, dann braucht man das nicht. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so in einer Größenordnung unterwegs ist wie wir, ich möchte schon immer monatlich so wissen, wo stehen wir denn gerade und möchte auch immer wieder ein Bild geben können von dem, was wir jetzt in Zukunft tun wollen. Ne? So, und das sind so Sachen, die sich dann einfach auch auf Basis der Anforderungen der Betriebsstruktur dann auch irgendwo ergeben und dann eben halt, ja, dann auch gelebt werden müssen.
Aber es ist spannend, wenn ich jetzt gerade nochmal reingrätsche darf, die zwei Programme, die du genannt hast, bei uns ist es genau umgekehrt. Also wir stehen jetzt kurz vorm Wechsel und wir haben die Software, die du jetzt am Anfang genannt hast, und die haben wir schon seit Jahrzehnten und uns engt die ein, weil wir jetzt auch den nächsten Schritt der Digitalisierung gehen wollen, wie Karl-Heinz das schon vor Jahren gemacht hat, also nur mit Software as a Service, nur mit Cloud-Lösung, nur agil und nur online. Und da haben wir ein Problem mit diesem Programm, weil es zu statisch ist. Da gibt es Programmtools, die wir alle gekauft haben, Chef-Programm und so weiter. Das kannst du in der Harzkicke, da kriegst du keine vernünftigen Daten raus. Und das ist einfach für uns mittlerweile so, dass wir sagen, damit wollen wir nicht mehr arbeiten. Und die ERP-Lösung, das war ja früher so der Mittelpunkt eines Dachdeckerunternehmens. Aber das ist es ja nicht mehr.
Völlig
Ja,
unwichtig.
du brauchst eine Kalkulation, ja, du brauchst deine validen Zahlen, ja, die Kennzahlen brauchst du, du brauchst betriebswirtschaftliche Auswertung, kriegst du aber auch vom Steuerberater, wenn der auf Zack ist, muss man auch dazu sagen. Ja, du, wir haben Unternehmen online, DATEV, ja, auch da kriegst du gute Zahlen raus. Da brauchst du die ERP im Zweifel gar nicht mehr. Was du brauchst, ist Kommunikation. Was du brauchst, ist Dokumentation. Du musst die Verbindung zu deinem Team, ja, die muss funktionieren und wieder zurück. Baustelle, Büro, Backoffice und so weiter. Mit deinen Händlern, mit deinen Partnern, Herstellern und. Und da können diese Programme, da haben die einfach Defizite. Und das zum Beispiel die Helden da jetzt, wo du auch bei der Veranstaltung dabei bist. Ja, das haben wir uns auch genauer angeschaut und so weiter. Oder das, was Karl-Heinz hat. Das sind coole Programme, ja, die alle ihre Stärken haben. Jeder so ein bisschen auf der einen Seite, in der Kalkulation vielleicht nicht ganz so tief sind. Aber dafür sind die agil, ja. Und du bist halt sauschnell und es macht Spaß, ja.
Ja, du hast
Das ist halt digital.
keine Updates, keine Installation mehr. Also Olli, vielleicht für dich zur Info, ich bin totaler digitaler Nerd. Ja, ich bin seit 35 Jahren Funkamateur, Programmierer, also Computer und Funkgeräte. Deswegen ist es so ein bisschen Hobby von mir, aber das will ich jetzt hier auch an der Stelle gar nicht vertiefen. Bei mir war es wirklich vor 4 Jahren so. Ich hatte 30, über 35 Jahre Sage als Handwerkersoftware, ist ja auch ziemlich bekannt. Und ich hatte die Schnauze so voll von Surfern, von Klienten, von weiß der Teufel was alles. Und dann ist mir wieder was eingefallen. Als ich mich vor 35 Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich mal einen Kollegen getroffen. Der hatte eine DIN A4-Seite, da stand drauf, blaues Dach, so und so und so, und drunter stand 20.000 Mark. Da war der fertig mit dem Angebot, ne? Und das ist mir dann wieder so in den Sinn gekommen. Und wenn ich dann mitkriege, dass, sage ich mal, die Hälfte unserer Kollegen ihre teure ERP-Lösung als Schreibmaschine benutzen, ja, da reden wir nicht über tiefe Kalkulationen, Automatismus bei der Materialbestellung und weiß der Teufel was alles. Dann ist es völlig übers Ziel hinausgeschossen. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, bei mir war es eben so, ich habe gesagt, ich trete alles in die Tonne. Dann habe ich mir überlegt, mit welchem Gerät möchte ich arbeiten. Habe ich gesagt, iPad ist cool, immer online, sieht gut aus, kann viel, aber du kannst halt nichts drauf installieren. Damit war für mich völlig klar, ich kann nur noch Software verwenden, die in der Cloud läuft. Und dann war ich relativ schnell bei einer Software, mit der ich meine Angebote und Rechnungen schreibe. Und was ich schon immer mache, ist Baustellendokumentation. Früher noch auch mit einem eigenen Server. Dann habe ich irgendwann mal gewechselt, auch schon seit einigen Jahren. Weil da mache ich das, was der Michael gesagt hat. Ich weiß in Echtzeit, was an meinen Baustellen passiert. Meine Jungs haben die App, die machen Fotos. Ich sehe, egal wo ich bin auf der Welt, in Echtzeit, was an meinen Baustellen passiert. Und wir können auch intern über diese Fotos diskutieren am Problem in der entsprechenden Software. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich keine Geräte, ich habe überhaupt gar keine Anforderungen mehr. Datensicherung geht mich nichts an. Wenn irgendwas am Programm geändert werden muss, wird das von heute auf morgen einfach online gemacht und du spürst nichts davon. Weil ich überlege, wie viele Stunden ich schon im Serverraum gestanden bin, weil wieder irgend so ein Windows-Update abgekackt ist, ja, und irgendwie gar nichts ging. Und steuerlich war es bei mir immer so, und das kann ein guter Steuerberater auch. Ich hatte das Glück, oder ich habe das Glück, meine Frau ist Steuerfachwirtin. Wir haben halt eine tagesaktuelle Buchhaltung. Punkt. Brauchst du nicht
Wunderbar.
drüber diskutieren, ob es jetzt schlecht oder gut läuft. Du weißt es einfach, ja. Aber ein Satz vielleicht noch. Ich glaube, dass 1 Million Handwerksbetriebe, sagen wir mal 50%, vielleicht 80%, sind eher kleine und mittlere Betriebe. Dann zeig denen doch bitte mal, wie es einfach geht. Ja, nicht, also ich bin, finde es völlig geil, wenn einer sagt, und jetzt möchte ich 50 Schnittstellen und digitaler Klon. Alles geil, ja, bei dir sowieso, weil ab einer gewissen Betriebsgröße ist es sowieso gar kein Thema mehr, dass das irgendwann mal kommt. Aber ich sage, lasst unseren Kolleginnen und Kollegen noch mal erstmal zeigen, wie es möglichst einfach geht, ja. Und ganz ehrlich, Oliver, das lernen wir denen nicht. Das zeigen wir. Und die Softwarehäuser sagen auch, hier, kauf meine teure ERP-Lösung mit Server und Client, dann bist du glücklich. Nee, nee. Und ich denke immer, ich höre immer so oft, dass Kollegen sagen, das muss die Software können, das muss die Software können, das muss die Software können. Und dann denke ich
Und
immer,
dann brauchst du es einmal im Jahr,
und
ja,
dann
wenn du
sage ich
dann
immer,
brauchst,
dann denke
ja.
ich immer, zur Hölle, spart dir das Zeit und Kosten? Oder willst du es einfach nur haben, weil du glaubst, dass es geil ist? Ja, und da habe ich ein Riesenproblem damit.
Ja, also für mich jetzt so ausschlaggebend an der Stelle war dann auch jetzt das mit der E-Rechnung, als ich gefragt habe, sind wir jetzt vorbereitet für die E-Rechnung ab diesem Jahr? Ja, sind wir. Und dann habe ich ein Angebot gekriegt und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Das ist moderne Wegelagerei. Ja, dafür jetzt nochmal Kohle zu bezahlen. Und dann haben wir gesagt, hier, also ich habe dann ganz klar gesagt, wir wechseln jetzt. Und jetzt ist gut. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg. Ich bin mal gespannt. Sagen kannst du das schnell. Jetzt ist natürlich die Umstellung und die Validierungszeit und so weiter. Aber hochspannend. Ich finde das generell momentan, ich finde das großartig, was da alles so passiert. Auch gerade hier mit KI und mit den ganzen Tools, die es da so gibt. Also, und dass wir das alles noch erleben dürfen. Also ich finde das. Ich finde das grandios, also zu sehen, wie einfach alles auch gehen kann und dass sogar für uns Handwerker da jetzt auch ein echter Benefit dabei ist. Also ob das jetzt ChatGPT ist, ob das der Copilot ist oder sonst irgendwas, das ich finde es grandios, ehrlich gesagt. Also
Ja, der Copilot ist leider aus meiner Sicht noch nicht so weit.
furchtbar,
ChatGPT
furchtbar.
ist schon ein
Ja.
Quantensprung. Und wenn man auch so einzelne Tools sich anschaut, es gibt ja super Angebote und super, wirklich super Tools an der Stelle. Ganz kurz, du setzt also jetzt von die Hero-Software ein demnächst, wo du hingehst, oder
Ja,
Michael?
also ich bin ja, wir sind momentan noch so in der Validierungsphase. Bei uns, also meine Schwiegertochter, die schwärmt von Hero, die sagt, ja, das ist cool, weil die Terminplanung, der Terminassistent und das Ganze drumherum, die API-Schnittstelle und, da musst du nichts mehr großartig programmieren. Da hast du Make, ja, du kannst, weil wir machen zum Beispiel viel von der Webseite, wir arbeiten viel mit digitalen Formularen und so weiter. Da hast du halt Schnittstelle und für mich war es nur wichtig zu sagen, ich bin viel unterwegs, genau wie du wahrscheinlich. Hier zum Beispiel die ganze nächste Woche bin ich nur auf Vorträge und Seminare und so weiter. Und dann habe ich kein Büro, sondern dann habe ich mein Notebook dabei. Ich habe mittlerweile zwei, aber nur noch mit Mac, ja, habe ich dann so zwei Aufsteckmonitore, ja, die ich rechts und links dran mache. Und dann brauche ich Tools, Programme, die laufen. Ja, ich habe nur noch Software as a Service, außer meiner Energieberater-Software, die läuft leider nicht darüber. Und die Gutachter-Software, wobei ich dann halt auch viel über Word arbeite. Und so, dass ich gesagt habe, das engt uns nur ein, ja, und ich mag auch nicht mehr warte und mich hat das einfach nur genervt. Ja, und jetzt, dass ich dann noch Geld für bezahlen muss, dass wir E-Rechnung schreiben können, nee, ehrlich gesagt sehe ich nicht
Ja,
ein.
also wir haben Hero jetzt in unserem Fall auch als die Alternative tatsächlich identifiziert. Aber es gibt da halt ein, zwei Punkte, die im Moment noch dafür.
Weil da sind die dran, da sind die dran, das haben wir auch, die, wie heißt die, dass du die Position übernimmst. Die sind jetzt da dran und so weiter, weil ich habe auch gesagt, das kannst du niemandem zumute, ja, dass du im Prinzip dann immer über Gabe oder so die Position einlesen kannst oder ganze Leistungskataloge, da sind die jetzt dran, weil da habe ich gesagt, okay, da muss dann irgendeiner muss das einhämmern und ich mach's nicht und ich bezahle es auch nicht, ja.
Ja, das meine ich noch gar nicht. Also ich sag mal, für uns gab es da wirklich nur strukturelle Themen, weil ich einfach so in der Kalkulation ist für uns das Thema, ich brauche es halt mit ein bisschen mehr Tiefe, ja, oder ich möchte es mit mehr Tiefe haben an der Stelle. Und das ist die einzige Bewegung gewesen jetzt gerade wirklich, um zu sagen, okay, es ist noch nicht unsere Software. Ja, ansonsten haben die wirklich, sind die extrem gut unterwegs. Es ist für mich, wie gesagt, die Alternative, die wir im Moment identifiziert haben. Aber wir haben uns auch da verabredet und da muss man ganz klar sagen, ich habe auch einen guten Kontakt dahin und bin auch bei der Veranstaltung mit dabei, die HeroCon, die ist ja im Mai. Und da muss ich sagen, die machen schon sehr, sehr viel richtig und vor allen Dingen ist es wirklich eine sehr übersichtliche Software, eine sehr gute Lösung. Das ist anders, als wie wir es in der Software, die wir jetzt haben, natürlich. Das ist schon anders, definitiv. Aber wie gesagt, im Moment ist die eine Software noch ein Ticken weiter vorne, weil wir halt viel entwickelt haben, dann eben halt da drum und da dran. Und wenn der Punkt dann da ist, sagen wir
Aber
mal, das
dafür hast
ist.
du wieder eine Standalone-Lösung. Und das
Ja.
ist wieder, wenn du so eine agile Software-as-a-Service-Lösung hast, die auch noch viel APIs hat, dann hast du halt die Möglichkeit, das anzudocken. Und ich weiß, was du meinst. Das sind auch Dinge, dass du einfach über die Kalkulation sagst, 5 Mann, so viele Tage oder so viele Stunden, das musst du, das macht das. Programm dann mehr oder weniger per Knopfdruck. Das kann diese Software noch nicht, wobei es eine programmiertechnische Kleinigkeit ist, ja, und das habe ich denen auch gesagt. Aber das musst du dann halt vielleicht mal kurz übers Handy eingeben oder über den Taschenrechner. Dann kommst du auch zum Ziel. Und das ist das, was ich meine. Wie oft brauchst du sowas? Bei mir war das genauso. Ja, ich komme von Interdach, ja, damals Prolog. Das ist schon, das war im letzten Jahrhundert, ja. Und so kam dann im Prinzip, so ist das gewachsen. Und ich habe auch gedacht, das brauchst du. Und dann habe ich mal überlegt, wie oft nutzt du diese Funktion? Aber was brauchst du eher? Kommunikation mit der Baustelle, wie oft bist du unterwegs? Oder ja, das sind so Dinge, die waren für mich dann ausschlaggebend. Und ich will es auch einfach, ich will auch einfach Spaß haben. Für mich ist das ein Werkzeug, wie früher irgendwo auf der Baustelle, du mit anderen Werkzeugen, mit Kräne, mit Aufzüge gearbeitet hast und mit Maschine. Und dann soll das einfach Spaß machen.
Ich finde halt, entschuldige, Oliver, die Software soll halt einfach das Tagesgeschäft einfach machen, ja. In dem Moment, wo du nur Schwierigkeiten damit hast oder dich eher Zeit kostet, macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Und Cloud ist halt die Zukunft in allen Bereichen. Und das, was du auch sagst, Michael, mit Schnittstellen, das haben halt die Cloud-Software-Lösungen haben halt alle einen riesen Vorteil, ja. Die kannst du halt an alles anbinden. Oliver, entschuldige, ich wollte
Und
dich nicht.
die entwickelt sich rasend schnell weiter, Olli.
Ja, alles gut. Ich hatte nur gerade, als du sagtest, Interdach Prolog, also die Software kenne ich ja auch vom Namen her.
Die war
Da habe ich mal
gut
kurz überlegt,
damals.
was wir 2009 bei uns übernommen haben. Wir haben eine Software gehabt, ich nenne den Namen bewusst, gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, aber die Software, die konnte nichts. Die hat eigentlich nur, da konntest du die Zahlen eintragen und dann hat die das nachher gedruckt. Ne, so, und jetzt muss man dazu sagen, als wir 2009 den Betrieb übernommen haben, ich sagte eben, wir haben auf Basis von Kennzahlen den Betrieb übernommen, da haben wir noch einen Nadeldrucker da gehabt. Kein Tinte, sondern einen Nadeldrucker da gehabt. Und diese Software passte exakt zu dem Nadeldrucker. Es war echt, und als ich das gesehen habe, ich hatte aber am Anfang, ich war da noch gar nicht, ich war dann in der Meisterschule und so weiter und hab dann gar nicht so richtig realisiert, was da passiert ist. Und dann, als ich dann irgendwann kam und mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, meine Güte, was ist denn hier los? Was machen wir hier? Warum kalkulieren wir hier auf dem Papier? Ne? Mein Vater war dann back to the roots in dem Kalkulationsvorlageblättern unterwegs und keine Ahnung. Ich sage, was machst du da? Ne? So, und wir reden von 2009, das ist jetzt noch nicht so lange her. Ne?
Ich kann das toppen. Ich bin 1990 eingestiegen. Da hatten wir noch Schreibmaschine mit Durchschlagpapier. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und da gab es noch kein Faxgerät und kein Handy. Also völlig verrückte Zeit.
Ich weiß noch, mein erster Rechner im Betrieb, ja, im Betrieb, das war ein Commodore Amiga.
Ja, ich hatte schon
Ja.
IBM. Ich war gleich bei IBM. Aber lief damals auch noch MS-DOS. Aber jetzt kommen wir mal wieder zum Olli zurück und auch zu unserem. Wir haben ja so eine kleine Fragenvorbereitung gehabt, weil wir haben noch zwei, drei wichtige, ja, eigentlich drei wichtige Punkte auf unserer Liste stehen. Ein spannendes Thema. Wir haben es heute auch schon im Podcast mehrfach angesprochen gehabt. Es kann halt im Leben eines Unternehmers auch passieren, dass man auf die Schnauze fällt. Ja, nur die meisten lernen vielleicht für sich was davon. Manche lernen vielleicht gar nichts davon. Und manche sprechen darüber. Olli, erzähl, darf ich eigentlich Olli oder Oliver sagen? Was ist bei dir?
Alles gut.
Ah,
Geht alles.
ich habe nämlich einen Kumpel, mit dem den ich schon viele Jahre kenne, und den habe ich immer Olli genannt, deswegen tendiere ich immer zu Olli. Oliver, was ist eine Fail Night? Du hattest da eine Veranstaltung bei Enke, ist immer ganz toll, ja. Michael und ich mögen Enke ja auch ganz gern. Herzliche Grüße.
Cooler Lade, muss man
Herzliche
sagen, ja.
Grüße an die Truppe an der Stelle. Oliver, erzähl uns doch mal, was eine Fail Night ist.
Ja, im Grunde ist es die Variante fürs Handwerk. Also es gibt ja diese Fuck-up-Nights, wo die Menschen dann auf die Bühne gehen und ihre größten Fehler, ihre größten, ja, Missgeschicke und also wirklich, wo es ihnen richtig schlecht gegangen ist, danach auch dann eben mal halt beschreiben. Und weil ich der Meinung bin, dass wir viel Transparenz in unser Leben kriegen sollten im Handwerk und dass wir alle sehen sollten, wenn es den Betrieben gut geht, ist vorher auch wahrscheinlich viel Dreck gefressen worden und so weiter. Dass wir immer ja nur Situationen sehen und meistens sehen wir ja nur die schönen Sachen, also den anderen geht es immer besser und so weiter. Und im Grunde ist es so, und das ist auch das Schöne, wenn man auch mit vielen Leuten am Tisch sitzt, die im Handwerk unterwegs sind oder selbstständig sind und so weiter. Im Grunde geht uns allen gleich beschissen. So, und die Fails Night ist entstanden in dem Zusammenhang, weil ich gedacht habe, okay, Wir haben mit Handwerk spricht ja ein Format, wo wir so mehr informativ unterwegs sind und wo wir die Betriebe vorstellen, beziehungsweise die Gewerke vorstellen oder auch darüber herum die Leute sich dann eben halt beschreiben oder Situationen beschreiben und die, wir brauchen aber irgendwas noch, irgendwas Besonderes. So, und dann war der Uli Keinzinger, ist ja der Fabrikant hinter der Firma Enkel, der war im Sommer letzten Jahres, war er bei mir im Studio und dann sagte er, hör mal, wenn du mal eine geile Idee hast, melde dich, ne? Dann müssen wir mal unser Studio wieder beleben. Wir machen zu wenig gerade, ne? Aber ne, dann gucken wir mal, was wir da tun. Und ja, im Grunde schwirrte da schon so ein bisschen was im Kopf, aber es war noch nicht konkret, weil die Möglichkeit auch nicht da war. Ne? Und ja, dann habe ich den irgendwann dann 4, 5 Wochen später dann angeschrieben. Ich sage, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir mal so die Fehlerkultur angehen? Wenn wir mal über Fehler sprechen und dann dieses Thema Fuck-up-Night dann auch so dann ein bisschen so darüber skizziert dann das Ganze. Und ja, ich weiß gar nicht. Dann hat der Uli, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden geschrieben, geil, machen wir, wann treffen wir uns? Und also geil hat er jetzt nicht geschrieben, aber er hat dann geschrieben, das ist eine Sache, die ihn auf jeden Fall interessiert und da wir uns kurzfristig und schnell zusammensetzen wollen dazu. Und dann haben wir dann eben halt den digitalen Weg dann genutzt und haben dann auch relativ schnell dann darüber gesprochen. Und ja, so ist dann dazu gekommen, dass wir im November die erste Fails Night hatten und wir waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wir werden noch mal ein bisschen nachjustieren, was eben halt auch so noch mal so ein bisschen die Tiefe angeht der Themen, die vorgestellt werden. Natürlich, der Mensch spricht ja wenig dann über die Emotionen oder wenig über das, was dann wirklich richtig schlecht gelaufen ist. Der Automatismus sagt ja, jetzt müssen wir mehr und länger über die Lösung sprechen. Wir wollen noch ein bisschen mehr Emotionen da reinkriegen. Wir wollen ein bisschen mehr noch Tiefe haben in dem Thema, oder den Themen, die vorgestellt werden. Ansonsten muss ich sagen, war es eine perfekte Erstveranstaltung. Ja, also muss einfach sagen, muss auch immer sehen, wo wir herkommen, welche Rahmenbedingungen, welche Mittel wir haben. Und wenn man dann sagt, okay, ja, der Dachdeckerverband Nordrhein hat sich ja dann auch gemeldet, hat gesagt, hey, mega, mega Geschichte, sind wir dabei, unterstützen wir, wo wir können. Und so haben wir dann über unsere Kanäle, die wir so haben, dann eben halt alles auf den Weg gebracht. Und ja, jetzt steht für den März, für den 19. März der zweite Termin an und haben jetzt auch schon zwei Zusagen für Stories, also für Menschen, die sich auch wirklich dahinstellen, den Mut haben, dann eben halt über ihre Geschichten zu berichten. Denn das ist ja gar nicht so einfach. Man muss ja auch jemanden identifizieren, A, wo die Sachen, die erzählt werden, auch eine Relevanz haben auf der einen Seite, aber auch, wo die Menschen bereit sind, darüber zu sprechen. Ich hab andere Ideen und Fälle noch so im Kopf. Da habe ich auch Gespräche geführt, die aber einfach sagen, ich bin im Moment nicht bereit dazu. Also einmal ist das Thema noch zu aktuell. Wenn ich da über die Sachen erzählen würde, würde es meinem Unternehmen dann nachher unter Umständen schlechter gehen. Also sind auch Befürchtungen tatsächlich auch genannt worden. Und deswegen ist das manchmal gar nicht so einfach, dann auch Kandidatinnen zu finden. Und beim letzten Mal haben wir ja eine recht junge Truppe gehabt, außer Walter Stuber. Walter Stuber ist ja jetzt gibt ja sein Unternehmen jetzt auch ab in nächster Zeit an seinen Sohn und hat, glaube ich, schon auch abgegeben. Und ansonsten waren es aber ja vor allen Dingen eher die jüngeren Vertreter, die sich jetzt getraut haben, diese Kultur halt irgendwo mitzutragen. Und ich muss sagen, ich war von den Gästen begeistert, ich war vom Setting begeistert, auch technisch hat alles super geklappt. Und das ist eine Veranstaltung, die wir auf jeden Fall aufrechterhalten wollen, aber nicht einer zu hohen Schlagzahl. Uns ist wichtig, dass es eben halt nicht jetzt jede Woche oder alle 2 Wochen oder so, sondern wirklich so einmal im Quartal, dass man sagt, wir treffen uns einmal im Quartal, dann bei Enkel und dann wird zusätzlich dann bei YouTube gestreamt und man kann direkt live zuschauen, wer in Düsseldorf ist, beziehungsweise wer sich vorher angemeldet hat, beziehungsweise gefragt hat, ob noch ein Platz frei ist, der kann natürlich auch gerne dahin kommen. Wir haben immer so 40 Plätze rum, die wir da anbieten möchten oder auch werden. Und ja, das war für mich, war es eine super Erfahrung. Ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man eine Sendung moderiert, wie Handwerk spricht, dann ist so eine Studiogeschichte, die man aufnimmt, die irgendwann ausgestrahlt wird. Wenn es dann live ist, ist es schon nochmal ein bisschen interessanter auch, ne? Das ist so wie ein Bühnenauftritt im Endeffekt. Die Leute gucken live zu, also was passiert, sieht jeder. Und war spannend an der Stelle.
War auf jeden Fall cool. Ich habe mir es auch angeschaut, war vor allen Dingen auch schöne Mischung. Zwei Damen waren dabei, die so ein bisschen von ihren Erfahrungen berichtet haben. Einmal im Friseurhandwerk und dann einmal im Bäckerhandwerk war das, glaube ich, genau.
Genau.
Und gerade so auch in die Geschäftsführung mit eingestiegen. Und die Friseurin macht jetzt auch Beratung und Coaching und so weiter. Und dann Felix Moll, klar, mit als Dachdecker, da erkennt man natürlich vieles, vieles wieder. Ich muss sagen, ich war richtig beeindruckt und auch geflasht vom Walter Stuber. Also da war ich, da ich dachte, wow, ja, also das muss ich echt sagen, Chapeau, Hut ab, das auch alle so zu sagen vor Kamera und so. Und ich glaube, sowas macht auch vielen Mut. Und dann vielleicht mit seinem eigenen Schicksal dann auch ein bisschen anders umzugehen, zu denken, wow, wenn jemand sowas passiert, so, ja, dann ist das, was ich da jetzt habe, eigentlich, wenn ich jetzt sagen, Pillepalle, aber durchaus in einem anderen Licht zu sehen. Insofern, das war ein schönes Format, ich finde das sehr, sehr gut und macht vor alle Dinge auch vielen Menschen Mut, die vielleicht auch mal irgendwo Probleme haben oder noch schlimmer, die irgendwo in Problemen stecken, die dann sehen, okay, hopp, die haben es auch geschafft, ja, und irgendwie geht es immer weiter. So ist es ja auch in der Regel. Ja, nur wenn du mittendrin bist, denkst du, das ist das Ende. Je nachdem, was für ein Problem es ist.
Bin ich bei dir, ist so, ja.
Da stellt sich mir nur die Frage, wenn es eine Fail-Night gibt, warum gibt es nicht eine Gutsch-Night, wo Unternehmer mal zeigen, wie sie es vielleicht anders oder besser machen? Wäre ja
Ach
auch noch
ja,
ein
im
Format,
Endeffekt
wo
war
man.
es das ja nachher.
Ach
Ne,
so,
wenn
ja,
du
weil sie
das.
erst erzählt haben, was schlecht ist und was jetzt
Genau.
besser ist.
Also ich fand den ersten Durchlauf, also jeder, der das noch nicht geguckt hat, sollte es sich anschauen, weil aus meiner Sicht ist das ein Mega-Coaching gewesen,
Kann
was
man das
da.
noch nachträglich anschauen?
Ja, ist bei mir bei Handwerk spricht auf dem Kanal noch,
Okay.
im Bereich der Livestreams, kann man das noch sehen.
Findest du auf
Und
YouTube, ja.
ja, und es ist, wie gesagt, es ist ein dreistündiges Coaching im Endeffekt. Also
Ja, wir
mega.
setzen auf jeden Fall den Link auch in die
Ja,
Show.
ja,
Ich
ja.
glaube, dass, also ich habe mir es auch nicht live angeguckt, sondern die Aufzeichnung. Und also ich kann jedem nur sagen, es lohnt sich. Ich habe es komplett durchgeguckt.
Guter Tipp, das machen wir auf jeden Fall. Gut, dann komme ich aber, dann, also wir beobachten es weiter. 19.03. Ja, wo kann man sich melden, wenn man das anschauen möchte? Du sagst, es gibt nur begrenzte Plätze.
Ja, also meine Homepage wird jetzt überarbeitet, dann wird da genau dafür nochmal
Ah,
so eine
okay.
Anmeldemöglichkeit sein.
Okay.
Ich würde sagen, wenn man so ab Februar, irgendwann ab Februar wird die
Mal auf
neue
deine.
Webseite da sein und
Ja.
dann kann man sich melden.
So, damit kommen wir noch zur vorletzten Frage, die wir heute an dich haben. Digitalisierung im Handwerk. Wir haben schon so ein bisschen drumherum geredet. Wenn du jetzt einfach mal so frei sprechen könntest, was glaubst du, ist das Problem der Unternehmerinnen und Unternehmer? Und vielleicht, was würdest du eigentlich von Softwarehäusern erwarten, was Software können sollte heutzutage?
Was ist unser Problem? Unser Problem ist, wir sind zu sehr an unseren Fachkraftthemen unterwegs, dass wir uns so richtig darauf einlassen können, was wir brauchen, ne? Also habe ich aber auch Verständnis für, denn dieses Thema IT und EDV, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch nie so wirklich richtig interessiert, ne? Also ich habe irgendwann mal einen PC gehabt, einen alten, habe ich den mal auseinander, habe mir das mal angeguckt und so. Und dann waren da viel zu viele Drähte und zu viele Platinen und so. Da habe ich dann für mich gedacht, nee, ist nichts so. Und deswegen habe ich auch nie den Zugang da gefunden, auch nachher im Bereich Software und so weiter. Ich fand damals, als ich noch Kind war, gab es ja DOS und so weiter. Das fand ich ganz schlimm. Da habe ich nur gedacht, das sind für mich jetzt absolute böhmische Dörfer. Macht überhaupt keinen Sinn, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und ja, also. Die Hürde ist aus meiner Sicht die Zeit und wirklich auch der Wille, sich damit auseinanderzusetzen. So. Und ich muss sagen, trotz der intensiven Gespräche, die ich auch immer geführt habe mit den verschiedensten Herstellern, am Ende kommt ein Produkt aus der Dose und ob das dann zu dir passt oder nicht, weißt du gar nicht. So, und im Grunde musst du alle Geschäftsprozesse oder alle Geschäftsvorfälle, die du hast, die du über diese Software abbilden willst, musst du normalerweise über Wochen und Monate testen. So, und dann, wenn du dann eine 14 Tage Zugang hast und dann einen Testvorgang dann machst, dann kommst du ja nicht mit weiter. Ne? Also ich sag mal, die Software, die wir jetzt haben, hat so viel Zeit gekostet, bis wir die wirklich beherrscht haben. Das ist schon für einen Handwerksbetrieb Ja, es ist einfach demotivierend. Kann ich aus meiner Geschichte oder aus meiner Story auf jeden Fall bestätigen. Manchmal ist einfach nicht, man muss, es muss modern sein, es muss frisch sein und es muss einfach sein. Und das ist damals nicht der Fall gewesen. Jetzt sieht das schon anders aus. Jetzt kommt da Bewegung rein. Jetzt haben alle verstanden, okay, ich finde auch den Auftritt von Hero auch super, total modern und so weiter. Die Ansätze einfach, die da verfolgt werden. Und da muss ich sagen, da kommt jetzt endlich die Bewegung rein, die nötig ist. Und wenn man es dann schafft, vielleicht nochmal mit einer Kollegin, Kollegen sich hinzusetzen und zu sagen, hör mal, zeig mir das nochmal bitte aus deiner Sicht, denn klar, der Vertrieb und die Schulungsebene ist immer gut, aber es muss einfach auch auf der anderen Ebene nochmal stattfinden. Auch da wieder das Thema Austausch, ganz wichtig.
Netzwerk, ja.
Ja, genau. Einfach auch einfach mal sich hinzusetzen. Ne? So, und was sind die Anforderungen? Ach, ich glaube, das ist total, das ist ganz schwierig aus meiner Sicht, denn wenn man jetzt sieht, welche Quantensprünge wir jetzt seit, wann war ChatGPT 22, ne? Meine ich, oder war 23? Herbst 22, glaube ich.
22, ja.
22, ne? Also ich weiß noch, wie ich davor gesessen habe. Damals war ein Mitarbeiter bei mir, der sagte, guck dir das mal an. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann tipp mal eine Frage da ein, tipp, mach mal, ne? So, und dann habe ich da irgendwas eingegeben und gesagt, gut, jetzt hat er mir eine Antwort gegeben. Ich habe es gar nicht verstanden, was da passiert ist in dem Moment. Ja? So, und dann setzt man sich so ein bisschen mehr damit auseinander, dann fängt man an, noch mal komplexere Fragen zu stellen und dann kommen dann Antworten. Und dann versteht man irgendwann, okay, das ist genial, was da gerade passiert. Also im Grunde ist es ja das, was, also uns wird ja im Handwerk das ja auch hoffentlich passieren. Auf der einen Seite hoffentlich, auf der anderen Seite, weißt du, ist ein kleines weinendes Auge noch dabei, wegen den Menschen an sich natürlich. Aber es wird das passieren, was in allen Berufen passieren wird, die Berufe werden erstmal einfacher gemacht durch die Prozesse, durch die Software und danach wird wahrscheinlich auch die Software so viel Leistung haben und so viel Entwicklung dann auch, oder Weiterentwicklung noch mit sich bringen, dass wir sogar Positionen, wo wir vielleicht vorher zu zweit oder zu dritt unterwegs waren, dann auf eine Stelle dann nachher reduzieren können, weil wirklich die Sachen halt einfach auch automatisiert laufen. Also ich nehme da immer für mich so im Kopf Thema Arbeitsschutz und nehmen wir mal AMS einfach mal so als Gedanke. Da wisst ihr genau, was ich gerade meine. Wenn wir über dieses Dokumentationsthema sprechen, wenn du das richtig machst, brauchst du eine Person, die sich nur darum kümmert. So, und genau das sehe ich in Zukunft, das muss in irgendeiner Form so standardisiert und automatisiert laufen, dass es zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Anforderungen stellt. Also heißt also, jetzt du musst dich jetzt da und darum kümmern, weil das und das gerade ausgelaufen ist. Nehmen wir einen Unterweisungsnachweis oder so in der Art. Und jetzt im Moment muss da jemand immer wieder die Termine eintragen und immer dies und immer das. Also für mich gehört zum Beispiel zu so einer AMS-Struktur dann in Zukunft, also Anforderungen jetzt mal gesehen, eine Automatisierung und eine KI-Lösung, die schon drin ist, da wo wirklich schon fast alles vorbereitet ist, wo es dann nochmal darum geht, natürlich die Unterweisung abzuhalten, die vielleicht auch schon mit einem gewissen Schwerpunkt versehen ist und vielleicht auch aus der KI schon kommt, also wo die PowerPoint dann quasi auch schon fertig ist und die Videos und Unterweisungsinformationen halt eben auch schon da sind, um wirklich gezielt dann eben halt gewisse Themen, die dann auch wichtig sind, gerade dann entsprechend abzulaufen zu lassen. Und das sehe ich so jetzt mal am Beispiel von AMS als für mich die Zukunft, egal welcher Software da an den Ansätzen, Dokumentation haben wir eben generell ja auch schon drüber gesprochen. Michael, du als Sachverständiger weißt ganz genau, wie wichtig es ist, wenn du Fotos machst oder Karl-Heinz, du hast auch gesagt, du hast Just in Time, alle Informationen immer da. Das ist die Zukunft, das ist das, was wir brauchen. Weil wir sitzen am Schreibtisch, wir sind da gebunden. Egal, ob du 10 Mann hast oder wenn du kleiner bist, okay, dann bist du mit Sicherheit sehr, sehr viel noch unterwegs, dann bist du vielleicht sogar noch praktisch unterwegs. Aber wenn du in der Größenordnung bist, dann hast du Schreibtischzeiten und dann willst du trotzdem wissen, was läuft. Und das ist für mich das, worum es dann auch in der Zukunft geht.
Ich finde ja auch, gerade zum Beispiel ein Angebot oder einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben in schlechtem Deutsch, das kann man heute nicht mehr machen als Unternehmer, ja.
Brauchst du ja auch nicht mehr.
Wollte ich gerade sagen, und das braucht man ja auch gar nicht mehr. Und das aber, Michael, ganz ehrlich, es machen immer noch viele, die eine E-Mail raushauen, die einfach von Hand geschrieben wurde, ohne die vorher mal reinzuhauen. Und generell, was diese KI-Geschichte, also zwei Sachen finde ich spannend. Erstens, ich bin ja auch, ich habe jetzt nicht Hero, ich habe eine andere Software, mit der ich arbeite, aber auch online. Die nerv ich ja auch schon und sage, bindet es jetzt
Kannst
endlich
ja
mal.
ruhig nennen.
Ja,
Also wenn wir schon,
ich glaube, man sieht sogar auch
man sieht
ganz,
sogar
ganz fett.
Plankraft, ja. Ist ja auch eine total coole
Ja,
Software, ja.
ja.
Und die sind echt gut unterwegs, die
Ist
Jungs,
egal.
muss man
Also
sagen.
die ganzen, die auf Cloud angefangen haben, vor allem auch so als Startup, die machen viele Sachen richtig. Aber auch die nerv ich ja schon. Ich habe zum Beispiel null Verständnis, dass wir noch keinen Knopf drin haben, dass wenn ich in dieser Cloud-Software was schreibe, dass ich direkt, wir machen ja alle noch Copy and Paste zu ChatGPT, ja. Das kann man schon nativ machen. Die sollen das endlich mal einbinden. Also ganz ehrlich, da gibt es schon noch ein bisschen Luft. Und ich finde zwei Sachen gerade spannend. Also über das Betriebssystem werden wir ja sowieso von der KI abgeholt. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich bin ja so ein Apple-Nerd. Ich habe mir auch so ein System zusammengebaut mit Para und GTD. Das heißt, alles, was ich so mache, was nicht Dachdeckerbetrieb ist, landet bei mir in Apple-Notizen und wird damit verarbeitet. Und jetzt ist es ja so, dass nächstes Jahr, also alle Daten, die ich habe, sind quasi bei mir in der iCloud. Und ab nächstes Jahr läuft ja, nee, ab dieses Jahr gibt es jetzt dann irgendwann mal Apple Intelligence. Das heißt, Apple, Microsoft macht es auch, Google macht es auch. Google Gemini ist übrigens ziemlich beeindruckend, ja, muss man da auch sagen. Da passiert Folgendes: Ohne dass du drüber nachdenkst, wirst du in einem halben Jahr, ja, dein, zum Beispiel ich in meinem Fall, dein Apple-Gerät einfach fragen, was du machen möchtest, wissen willst. Und basierend auf deinen Notizen, Erfahrungen, die du gemacht hast, wird er dir die relevanten Auskünfte geben. Und wir wissen auch, es ist jetzt technisch nicht absurd, dass du Fotos an einer Baustelle machst. Die KI kennt die Art und Weise, wie du Angebote schreibst und welche Positionen bei dir enthalten sind. Und theoretisch wäre es heute schon möglich, die Fotos auszuwerten, zu sagen, ich habe die Fläche, das Objekt steht dort, ich brauche das und das Angebot. Die KI ruft bei der KI vom Händler an und lässt sich die aktuellen Preise geben, was bis heute auch noch nicht bundesweit einheitlich funktioniert. Es ist nicht mehr so wahnsinnig weit davon entfernt, dass das plötzlich alles relativ automatisch geht. Und auch im Auswertung von Sachverhalten. Ich habe jetzt, wann war es, gestern oder vorgestern, habe ich ein Video gesehen, da heißt es, KI wird jetzt Juristen und Steuerberater ersetzen. Weil die kann das auch alles. Ja, das sind
Ja.
Fakten, die sind textbasiert. Das kann man alles überall nachlesen. Wir im Zentralverband denken ja auch darüber nach, die KI quasi auf unsere Fachregeln loszulassen. Wäre ja auch eine coole Geschichte, ja, wenn man irgendwie mal dann die KI fragt und die gibt dir dann eine relevante Auskunft, wie du irgendwas auszuführen hast. Finde ich super spannend. Also da tut sich, glaube ich, gerade extrem viel und es holt uns halt von hinten ein und wird uns aufs Auge gedrückt, ob wir das wollen oder nicht. Ich finde halt nur so wichtig, und das ist mein Fazit aus den letzten 4 Jahren, also von insgesamt 35 Jahren Selbstständigkeit. Ich möchte schlanke Prozesse, ich möchte keinen Stress mehr. Ich möchte einfach nur jede Minute mit dem, was ich tue, Spaß haben, als Unternehmer, als Handwerker, was auch immer. Und das ist machbar, ja. Und ich finde,
Ja.
alle Leute in Deutschland, du auch, ja, die so Reichweite haben, die sich so fürs Handwerk einsetzen, die müssen mithelfen, dass mal so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht voran, es hängt, obwohl wir alle wissen, wie es besser geht und wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und da müssen wir echt mal drüber nachdenken, wie wir das besser hinbekommen. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht ausschweife, wenn ich beim Thema Digitalisierung.
Ich finde, es ist nur, wie gesagt, ich finde es grandios, was es heute schon für Werkzeuge, für Hilfsmittel gibt, die uns wirklich in der geistigen Routinearbeit unterstützen, in der Formulierung. Also ich meine, wenn ich mal so überlege, ja, was tut man sich als Handwerker da teilweise schwer? Man kriegt es irgendwie hin mit viel Geduld und Disziplin und so. Und heute musst du dir darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ja, das ist einfach. Und auch gerade so das Apple-Universum, ja, wenn du mit iPhone, iPad und Mac unterwegs bist, ja, du quatschst was aufs Handy,
Und
ja,
es ist
auch
halt
schon
überall.
über KI, irgendwie so eine Notiz. Mittlerweile bei meinen Gutachterterminen, ja, dann habe ich meine Diktiersoftware, das ist auch über KI, quatscht da drauf, ja, und dann drücke ich nachher auf Übersetzen, weil ist teilweise ja so ein bisschen Kauderwelsch ist, was du gerade so während der Messe und unterhalte, was du da so reinquatschst und dann macht er dir eine Formulierung, wo du sagst, wow, das ist ja schon mal cool. Ja, was habe ich früher gemacht? Ja, ich habe das drauf diktiert und habe das dann der Dienstleisterin geschickt. Die hat das dann abgetippt, ja. Und dann kamen dann immer solche gelbe Marker, ja, bei Minute so und so, konnte ich nicht übersetzen. Dann kam Wind, dann kamen Geräusche und ja, konntest du nicht entziffern,
Ihr
ja.
kennt ja den Next Level von KI, oder? Die
Das
Ehefrauenoption. die KI widerspricht. Aber das
Okay,
war.
jetzt komisch, jetzt wird es langsam Zeit.
Ja. Aber wir haben noch ein Thema, das ist mir auch ganz wichtig. Oliver, Digitalisierung haben wir jetzt schon abgehakt. Nachfolge in Deutschland. Wir haben 1 Million Handwerksbetriebe. In den nächsten 5 Jahren brauchen 125.000 Betriebe einen Nachfolger. Wir schmeißen jedes Jahr 20.400 Meister in Deutschland ins Handwerk und trotzdem geht es nicht voran. Was ist das Problem? Erzähl uns doch mal mehr darüber.
Ja, jetzt habe ich ja eben so ein bisschen auch von meiner Historie erzählt, wie es bei uns gewesen ist, wie ich dann eben halt auf diese Seite gekommen bin. Und darauf, oder in der Zeit hat sich für mich auch sehr gefestigt, dass wir, wenn wir einen Betrieb haben, eigentlich eine Aufgabenstellung haben. Und zwar die Nachfolge vorzubereiten. Und warum ist die Aufgabenstellung, die Nachfolge vorzubereiten, ganz einfach? Weil ich dann nämlich alles tun muss, was dazu führt, dass der Betrieb auch übernommen werden kann. Und wenn ich das tue, funktioniert der Betrieb auch ohne mich. So, und das ist im Endeffekt das oder eines der großen Themen, die ich sehe, die im Rahmen der Übergabe da sind aus der betrieblichen Sicht. Natürlich sind da auch noch andere Themen. Da stecken da ganz viele Emotionen drin. Da steckt da ganz, ganz viel drin. Da steckt ein Lebenswerk drin und wie Arbeitsweise drin. Da stecken persönliche Beziehungen und so weiter. Also ganz viele Themen natürlich noch dazu. Aber nochmal dieses eine große Ding, wenn man das mal so fokussiert, da steckt ja auch ganz viel von den Themen, die ich jetzt gerade noch im Nachgang genannt habe, auch schon drin. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses Thema der Stundenanzahl, ne? Die haben wir eben schon mal genannt. Also nehmen wir mal die Stundenanzahl, das ist plakativ. Also keiner möchte oder wenige wollen nur in der Art und Weise arbeiten, wie es da gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man das nicht wollen würde. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, anders zu arbeiten, weil ich bin ja total verrückt. In dem Moment, wo ich das geschafft habe, mein Unternehmen so hinzustellen, dass ich weniger arbeiten könnte, habe ich mir ein neues Hobby gesucht. Ja, also so verrückt muss man sein. Ich sage immer so, ich habe mein Unternehmen vom Selbstständigen zum Unternehmer gebracht, um jetzt wieder als Selbstständiger zu arbeiten. Ja, so, und das ist so, da ist auch so ein gesellschaftliches Thema, was einfach da mitschwingt. Ne? Da haben wir auch eben schon mal ansatzweise drüber gesprochen. Also es ist einfach eine komplexe Gemengelage. Und was ist die Aufgabenstellung für uns im Grunde? Natürlich einmal diese Aufgabe auch wahrzunehmen, dass wir unser Unternehmen vorbereiten müssen. Und unser Unternehmen vorbereiten heißt, das dauert auch eine Zeit lang. Das geht nicht innerhalb von einer Woche. Ich hole irgendwo einen Koffer raus, da hole ich die Werkzeuge und dann läuft das alles. Sondern das dauert eine Zeit. Das dauert unter Umständen auch 5 Jahre, bis man soweit ist. So, und diese Zeit muss man einfach einplanen. Und das heißt, wer jetzt den Betrieb eigentlich schon relativ schnell abgeben möchte, muss die Position verlassen, auf der er ist. Und ich kann da ganz kurz zu beschreiben, wie das Unternehmen war, was wir vorgefunden haben oder was dazu geführt hat, zu den auch nicht wirklich, nicht zu allen Problemen, aber auch zu Problemen führte. Wir haben damals das Unternehmen übernommen auf Basis von Kennzahlen. Und ein sehr gutes Unternehmen, sehr gute Kennzahlen und wirklich alles gut. Aber was wir nicht gesehen haben oder was wir nicht analysiert haben, war, wie ist das Unternehmen in sich aufgestellt? Was haben wir übersehen oder was haben wir nicht gesehen? Wir haben nicht gesehen, dass dieses Unternehmen nur funktioniert, indem der Inhaber da ist. Ja, also das heißt, und das ist jetzt nicht ganz so krass gewesen, aber ich sage immer, da wurden Bestellungen über den Tisch gemacht vom Chef über 50.000 Euro. Auf der anderen Seite hat er aber auch bestimmt, wie viele Lagen der Klopapier hat bei der nächsten Bestellung. Ja, so, und das soll das auch bedeuten. So krass ist das in manchen Unternehmen. Ja, das Unternehmen, was wir da hatten, hatte 12 Mitarbeiter. Damals war da noch eine große Subunternehmerkultur noch dahinter. Das heißt, also, es war schon eine Struktur da. Es waren schon 3, 4 Leute im Unternehmen, die auch dann mit im Büro saßen, die aber eigentlich nur das taten, was er sagte, was sie jetzt tun sollen. Dann gab es vor der Phase oder in der Übergangsphase, so eine Übernahme dauert ja auch nochmal eine gewisse Zeit. Man fängt an zu besprechen, man zu verhandeln, dann vertrifft man sich und dann geht es immer weiter, immer weiter. Da hat er ja schon angefangen, ein bisschen Aufgaben zu verteilen. Das heißt also, es war nicht ganz so krass dann am Ende. Aber es führte halt einfach dazu, Und da muss man sich einfach auch der Zunge zergehen lassen. Man kommt in dieses Unternehmen als neue Inhaberfamilie und mein Vater, weiß ich noch wie gestern, sagt dann in der Belegschaftsbesprechung, wo er sich dann vorstellt und sagt, wie es dann in Zukunft laufen wird, sagt er, zunächst einmal werden wir nichts verändern. Wir wollen euch verstehen, wir wollen die Kunden verstehen, wir wollen natürlich auch die Lieferantenstruktur und alles das, was drumherum ist, einfach noch verstehen. Und dann werden wir mal schauen, inwiefern wir wann und wo Prozesse entsprechend verändern müssen. Und uns war ja direkt klar, dadurch, dass der Inhaber nicht mehr da war und wir eine andere Arbeitsweise halt einfach favorisiert haben, dass also ganz viel getan werden musste. Und so kam es dann zum Beispiel bei uns im Unternehmen dazu, dass von der Belegschaft, die halt auch im Büro da gewesen ist, jetzt muss man dazu sagen, zwei sind in den Ruhestand gegangen, dann ist da ein technischer Mitarbeiter nachgerückt, aber die zwei, die dann eben halt noch 10 Jahre hätten arbeiten können, dann irgendwann gesagt haben, ja, sie haben jetzt hier so viel verändert, das wollen wir alles nicht und das möchten wir nicht. Und das hat im Ende zu großen Problemen geführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist die Aufgabenstellung von demjenigen, der den Betrieb abgibt, dafür zu sorgen, dass sowas nicht passieren kann. Und das ist die Hauptaufgabe. Und wenn ich dieser Aufgabenstellung nicht nachkomme, dann ist mein Betrieb im Endeffekt auch nichts wert. Und da sind wir nämlich bei der zweiten Sache. Die Bewertung von den Betrieben ist unter Umständen auch nicht richtig, gerade unter dem Aspekt, den ich gerade genannt habe, auf der einen Seite. Und dann kommt dann dazu, selbst wenn die Bewertung annähernd korrekt ist, kann man wahrscheinlich heute von den jungen Leuten nicht mehr erwarten, dass sie zur Bank gehen und sagen, und ich verschulde mich bis zum Limit. Das heißt, ich muss also mit einer ganz anderen Finanzierungsstruktur arbeiten. Ich muss zum Beispiel überlegen, ob ich entsprechende Verkäuferdarlehen auch gewähre, um diesen Einstieg in so ein Unternehmen dann auch eben halt auch zu ermöglichen. Und das sind so mal zwei, drei Punkte, die ich jetzt mal genannt habe, wo man wirklich mal überlegen muss, was ist da noch zu tun? Und jeder weiß ja, was bei seinem Unternehmen im Argen ist. Also wenn ich nicht 2 Wochen in Urlaub fahren kann und nicht jeden Tag 100 Anrufe habe und mich da nicht wohlfühle, dann liegt es an mir. Wenn aber die 100 Anrufe tatsächlich kommen, dann liegt es an der Struktur. Dann stimmt nämlich was nicht, ne? So, und das möchte heute keiner mehr. Oder ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich rufe einmal am Tag im Unternehmen an und frage, wie es läuft. Mache ich übrigens auch. Und will einfach nur wissen, was gerade los. Das ist was anderes, als wenn jemand halt dauernd der Anruf kommt, hier brennt's, ne? So, und genau da geht es dann darum am Ende der Fahnenstange.
Ja, also hast du perfekt gesagt, vor allem das, was du am Anfang gesagt hast, das war mir Michael gar nicht so bewusst, ne? Man schafft sich ja selber ab. Das ist ja das Thema Nachfolge, ja. Das ist ja, das, ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das so der mentale Faktor, warum es viele nicht wollen. Also was ich identifiziert habe, also wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ein eigener Mitarbeiter gesagt hat, er möchte gerne Meister werden und die Firma übernehmen. Und das heißt, er kannte schon alle Prozesse und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass es auch gut funktioniert. Eine Sache gebe ich dir sofort recht. Man wird überrascht sein, wie wenig ein junger Meister oder Meisterin bekommt, die sich selbstständig sein möchte, machen möchte, die nichts hat, die keine Immobilien oder sonst irgendwas hat. Das heißt, die hat nichts und will jetzt einen Laden kaufen. Da reden wir über Beträge, die sind nicht sehr hoch. Und da kommen wir dann in die Geschichte, was du sagst, Oliver. Da muss man dann über alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, sonst funktioniert es einfach nicht. Was ich gemerkt habe, ist dieses Vertraulichkeitsproblem. Und deine Eigenwerbung, ja, meistersuche24.de. Ich habe das Problem jetzt angegangen, weil ich glaube, Betriebe wollen gar nicht zugeben, dass sie gerne verkaufen möchten. Man sagt zwar, jetzt 125.000 Betriebe in den nächsten 5 Jahren brauchen einen Meister oder einen Nachfolger. Ich glaube, es sind tatsächlich eher doppelt so viel. Nur es spricht keiner drüber oder es will auch keiner sagen, dass er sei. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man die Hälfte der Kollegen, die 50 plus sind oder vielleicht eher 60 sind, fragt, und wie lange machst du noch? Sagt er, bring mir einen, dann höre ich morgen auf. Spaß beiseite. Aber tatsächlich glaube ich, die Vertraulichkeit ist ein Riesenproblem und dass wir an Meisterschulen, wenn ich mit den jungen Meisterschülerinnen und Schülern spreche, stelle ich oftmals fest, die Hälfte geht eh in die Industrie. Das heißt, die bleiben gar nicht im Handwerk. Und die andere Hälfte traut sich nicht wirklich zu der Selbstständigkeit, haben Angst vor der Zukunft, vor den finanziellen Belastungen. Und ich denke, wenn man hier zeigt, dass es das vielleicht doch auch einfacher geht, und ein Betrieb, du hast richtig gesagt, muss halt auch übergabefähig sein. Wenn ich einen Betrieb total heruntergewirtschaftet habe und das ist so ein Drecksladen, entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt so ausdrücke, und man wundert sich dann nicht, warum der nicht vergoldet verkauft wird, ja, dann lebt man halt völlig neben der Spur. Aber mehr fällt mir zu dem Thema auch gar nicht ein, außer dass es extrem wichtig ist. Michael, ich denke so langsam mit Blick auf die Uhr, aber es hat super Spaß gemacht, Oliver, sich mit dir zu unterhalten. Kommen wir vielleicht mal so ganz gemütlich mal zum Ende. Michael, was fällt dir noch ein? Und dann hat natürlich unser Gast darf noch Wünsche oder Ideen äußern oder vielleicht hat er ja noch Fragen, die er noch ansprechen möchte, dann wäre das auch noch möglich.
Mir
Michael.
so spontan einfällt, ist, glaube ich, einer der längeren Podcasts geworden, einer
Aber kein
der
bisschen
längst,
lang, kein
aber
bisschen langweilig.
absolut cooler, total viel Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, wir kommen tatsächlich mal langsam zum Ende. Ja, und jetzt die Frage an dich, Oliver, wenn der Podcast eine gute Fee wäre und du hättest hier so drei Wünsche frei, was könntest du dir vorstellen, was du dir von uns wünschst? Karl-Heinz macht das, bringt das in Ordnung dann.
Wir haben viel heute hier auch über das Thema Verantwortung gesprochen. Wir haben über Eigenverantwortung gesprochen und vor allen Dingen über Leistungsbereitschaft und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen, egal auf welcher Ebene sie unterwegs sind, einfach persönlich hinterfragen und auch selbstkritisch auch manchmal sind. Ne? Also wir haben ja auch herausgestellt eben, dass dieses Thema immer die Erwartungshaltung, die anderen machen das schon, auch da ist. Da müssen wir von weg. Und da würde ich mir, wie gesagt, wünschen, dieses selber, diese Hands-on-Mentalität, nicht nur auf mich und auf den Betrieb bezogen, sondern wirklich dann auch auf so diese gesellschaftlichen Themen, die da sind, dass da ein bisschen was mehr wäre. Ja, und der zweite Wunsch wäre, das muss ich kurz überlegen, weil das ist eigentlich so mein Kernwunsch. Also der zweite Wunsch ist im Grunde, dass die Menschen sich mehr verbinden, dass die Menschen mehr in den Austausch gehen, dass die Menschen mehr miteinander kommunizieren und nicht so die Scheu davor haben, auch mal ja, eine Kritik zu bekommen. Denn im Grunde, so wie wir Fehler machen, lernen wir auch von Kritik. Und ja, und wenn einer mal, und da hab ich ja eben auch gehört, oder ist bei mir ja genauso gewesen, manchmal braucht man den Arschtritt, und dann muss man den auch akzeptieren. Und auch wenn man in dem Moment meint, das ist jetzt nicht gerechtfertigt, dann muss man auch da vielleicht mal eine Woche oder zwei später drüber nachdenken und mal darüber nachdenken, warum war es denn so? So, und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Entschluss, dann kommt man nicht dazu, dass eben halt falsch war, sondern dass richtig war. Und ansonsten, würde ich mir als drittes wünschen, dass es mehr Formate gibt, wie jetzt auch euer Podcast, wo man über die Sachen einfach spricht und wo die Menschen, die in der Sichtbarkeit sind, und ich glaube, da schließe ich auch an, Karl-Heinz, du hast da, glaube ich, eben auch schon angedeutet, dann auch sich auch dieser Reichweite und dieser Nötigkeit, wenn man jetzt schon in der Öffentlichkeit ist, auch wirklich da auch zu sagen, manchmal muss man sich auch über gewisse Sachen streiten. Wir müssen uns ja nicht über alles, wir müssen ja nicht alles gleich empfinden oder gleich sehen, aber wir müssen zumindest mal bereit sein, wirklich das Ganze aus den verschiedenen Perspektiven auch zu sehen, diese Vogelperspektive einzunehmen und wirklich gerade die Leute, die was machen, so wie ihr mit dem Podcast oder auch wir mit den Formaten, da auch wirklich sich auch mehr zusammenzuschließen, nicht abzustimmen, aber schon darüber zu diskutieren, wie kann man denn, sagen wir mal, ein Gesamtziel auch vielleicht entwickeln? Wie kann man denn, wohin arbeiten wir denn gerade? Ne? So, und da freue ich mich halt so ein bisschen auch, dass der Zentralverband des deutschen Handwerks ja auch sehr offen ist, muss man ja ganz einfach mal sagen. Da ist viel Bewegung gerade und mit Jörg Dittrich haben wir ja auch einen
Schon,
Gewerkskollegen, der
ja.
da an der Spitze im Moment ist, der auch wirklich aus meiner Sicht zumindest, aus dem, was ich mitbekomme, ich bekomme nicht alles mit, aber aus dem, was ich mitbekomme, zum Beispiel einen sehr guten Job macht. Und vielleicht kann man auf den Ebenen, wo man da eben halt ist, noch mehr zusammenarbeiten, enger zusammenarbeiten. Das würde ich mir an der Stelle noch wünschen.
Ja, ich glaube auch, dass es darum geht, dass man auch mal wieder lernt, Verantwortung zu übernehmen und nicht andere für alles verantwortlich machen will. Ja, und dass wir natürlich, wir haben unsere Verbände, die machen sehr viele, ja, Vorschubsarbeit, Lobbyarbeit, ob das jetzt die Landesverbände, der Zentralverband oder auch der ZDH als oberstes Kriterium ist. Und die haben halt ihre eigenen Formate. Da geht es viel um Regulatorien, was auch richtig ist. Das muss ja auch so sein. Und wir können jetzt auf Unternehmerebene, so wie du das jetzt machst, mit deinen Aktivitäten oder wie Karl-Heinz und wie ich das mache mit unseren Aktivitäten, wir können auch immer mal wieder kleine Akzente setzen, ein positives Image, ja, ein positive ja, Grundstimmung zu verbreiten. Und das sollten wir auch tun. Und wir sollen uns tatsächlich, wie du sagst, auch besser vernetzen und dann auch so ein bisschen die Kompetenzen bündeln. Wir sind ja keine Konkurrenten, ganz im Gegenteil, sondern wir ergänzen uns ja jeder hier so auf seine Art. Und am Ende geht es halt darum, und da glaube ich, Karl-Heinz, da spreche ich auch so ein bisschen für dich, dafür sind wir ja auch angetreten. Wir wollen wieder Bock machen. Ja, wir wollen Bock machen. Kollegen, die vielleicht jetzt momentan so landunter sind, die denken, oh ja, wie soll ich das alles machen? Oder auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wie könnte man es machen? Und wir wollen jetzt nicht als die, sagen wir mal, Propheten oder Gelehrten da rüberkommen, sondern einfach nur, ja, wir haben viel Dreck am Stecke, wir haben viel Mist gebaut, viel falsch gemacht. Aber am Ende hat es immer wieder geklappt und wir haben uns rausgewurschtelt und aus jedem Fehler, ja, sind wir ein bisschen stärker herausgekommen. Und das sollte so die Botschaft sein. Also insofern, ich finde das cool. Ich finde das auch schön, dass wir uns jetzt hier mal so knapp 2 Stunden unterhalten konnten. Sind ja, glaube ich, fast 2 Stunden geworden. Karl-Heinz. Ja, und
Das
hat mir Spaß gemacht.
genau, und das Fazit gefällt mir, sich selbst nicht so wichtig nehmen, ja, auch mal weitergeben. Ihr könnt uns alle da draußen, ja auch dem Oliver, extrem helfen, indem ihr einfach die Infos von uns liked und teilt, ja. Ich stelle immer wieder fest, dass Kollegen, ich weiß nicht, ob die Hand irgendwie angewachsen ist am Tisch, aber den Like- und Teilknopf drücken, das fällt vielen noch schwer. Auch den Mut zur Veränderung, ja, wenn irgendwas nicht gut läuft, ändert es einfach sofort, ja. Man muss sich nicht jahrelang erstmal quälen, bis man dann endlich mal die Sache macht, die man machen möchte. Für mich war es eben 35 Jahre Software, mit der ich mich 10 Jahre rumgequält habe, bis ich dann endlich mal gesagt habe, jetzt fange ich mit null neu an. Also sind solche Kleinigkeiten. Neid, Missgunst und nicht gönnen können gehört auch dazu, ja. Ich hatte letztes Jahr bei unserem letzten Verbandstag, Oliver, spreche ich ja immer mit vielen Kollegen und dann sage ich, und wie geht's so? Sagt er, oh, wir sind zufrieden, gute Zahlen und so. Und dann stehe ich da nachher so vor, weiß nicht, 300 Leuten, gucke da ins Publikum rein und denke immer so, Lebensfreude sieht anders aus, ja. Und da mein Tipp, ja, wenn ihr gut drauf seid, dann sagt es auch gern mal eurem Gesicht. Ja, wir Unternehmer müssen nicht immer mit schiefer Miene rumlaufen und alles ganz furchtbar finden. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich und Gen Z macht es. Ja, die haben da keinen Bock mehr drauf. Die wollen einfach authentisch sein. Und ich finde, das steht uns als Unternehmerinnen und Unternehmer auch gut zu Gesicht, wenn
Kommt
wir einfach.
ja auch keine Sau, wenn wir nur jammern und
Ah
meckern. Ja,
ja.
kannst ja niemand erwarten, wenn wir sagen, es ist alles doof, es ist alles Mist. Ja, da würde ich meine Kinder da auch nicht hinschicken. Würde ich auch sagen, nee, nee, geh da mal lieber nicht hin. Die sind nicht gut drauf. Ja, die scheinen nicht so zu laufen.
Oliver, wir machen das besser. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Hat riesig Spaß gemacht, ja. Von meiner Seite an euch da draußen auch alles Gute. Bleibt glücklich und gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich wirf den Ball zu Michael und unser Gast hat dann das letzte Wort.
Ja, genau. Ja, Oliver, ich möchte mich auch bedanken. War super cool. Hat total viel Spaß gemacht. Mich die ganze Zeit drauf gefreut. Ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Cooler Austausch. Ja. Liebe Zuhörer und Zuschauer, gehabt euch wohl. Macht's gut. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, Oliver. Dein letztes Wort. Aber nicht das letzte Wort hier im Podcast hier. Aber ansonsten hoffe ich nicht das letzte Wort.
Ja, und ich möchte mich bei euch bedanken für die Einladung. Wir waren ja schon vor ein paar Wochen schon in Kontakt und da mussten wir uns aber nochmal verschieben. Von daher trotzdem danke, dass das zustande gekommen ist. Ich fand es auch super kurzweilig. Ich habe ein bisschen viel gequatscht, ich weiß, aber ich hoffe, euch da draußen gefällt es auch und wünsche euch oder hoffe, dass ihr ganz viel Spaß hattet. Und denkt nochmal dran, wir sind 1 Million Betriebe. Wir können ganz viel für Sichtbarkeit tun, wenn wir einmal die Woche ein Posting da haben, irgendwo machen. Und liken und teilen natürlich auch. Also, bis dann.
Tschüss zusammen,
Ciao,
macht's gut,
tschüss,
ciao.
tschüss.
Ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.